Puh, wir sind zurück vom Teal Talk mit Folge 21 mittlerweile. Bei mir natürlich unser liebster Ösi, der Daniel.
Hallo an alle, grüß euch.
Und der Vince aus Berlin.
Tachchen.
Ja, puh, ihr hört es heute nicht ganz so emotional. Ich habe einfach gerade unser aller Donnerstagnacht, glaube ich, wieder im Kopf. Freitagmorgen, je nachdem, wann man es geschaut hat. Ich war live dabei abends bei meinem Headcoach und mit dem Benno. Es war speziell. Es war speziell, lieber Daniel. Hast du es auch als speziell empfunden?
Aha. Ich bin extra aufgestanden. Ja. Ich habe mir gedacht, lässiges Spiel am Donnerstagnacht wird sicherlich geil. Ich hatte nächsten Tag erst später Dienst. Wunderbar. Ja, ich habe es nicht ganz durchgezogen. Ich hätte kotzen können und habe dann Ende drittes Quarter abgeschaltet und habe mir gedacht, dann gewinnen sie halt ohne mich. Haben sie natürlich nicht gemacht.
Das war deine Nachricht abends und ich dachte mir, hehehe, du Scherzkeks, wir haben durchgehalten und wert war es das jetzt nicht wirklich, aber die Gesellschaft war gut. Lieber Vince, ich glaube, du hast auch nicht alles dir angetan.
Nein, ich habe auch, glaube ich, Ende drittes, Anfang viertes Quarter dann abgeschaltet.
Ja.
Und ja, kann ich das schon als Analyse von mir gewesen sein fürs Spiel oder muss ich noch weiter
sagen? Nee, das kannst du so dabei lassen. Da sind wir heute endlich auch mal in 40 Minuten raus hier.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Nein. Nee, aber du sagst gerade das Stichwort und ich weiß, unsere eigentliche Agenda sieht das anders vor, aber ich würde jetzt schon bei der Analyse bleiben, denn das ist so unser einleitendes Wort heute. Ernüchterung ist so das, was sich sehr, sehr breit gemacht hat, oder? Also es war einfach nicht das, wie wir es erwartet haben. Es waren die Dolphins. Wir gehen mal in den Spiel als Favorit mit 3 Points. Ne? Und ja, was haben wir gemacht? Ja. 3 plus 10 Points.
Nicht viel. Nicht viel haben wir gemacht.
Die Frage so in die Runde vielleicht, eurer Meinung nach, bevor ich da selber Zustellung natürlich beziehe. Wo lag denn der Hase im Pfeffer? Was ist denn für euch so die Quintessenz, warum das Spiel endete, wie es endete? Lieber Vince, fang doch mal an.
Puh. Schwierige Frage. Darf ich einfach sagen, wir hatten 53 Spieler auf dem Platz und einen Haufen Assistant Coaches, die es nicht geschafft haben, ihren Shit together zu kriegen. Also ich kann eigentlich jetzt mal positiv gesprochen eigentlich nur James Robinson ausnehmen, der zwar nur 11 Mal den Ball gelaufen ist, aber ein Average von 4,2 erzielt hat. Bei 3 Läufen a 4,2, wissen wir alle, ist mehr als 10 Yards, also immer ein First Down sozusagen. Das passt, ist auch für 2 Touchdowns gelaufen. Hat dazu noch 6 Bälle gefangen für 83 Yards mit einem Average von über 13, fast 14, mit einem 24-Yard-Play. Die 6 Receptions waren auch, also er hat auch nur 6 Mal den Ball angeworfen bekommen, also 100%. Danach fällt es mir schon schwieriger, noch positive Worte zu finden. Also Minshew war nicht total kacke.
Kann ich gleich vielleicht einhaken, weil das ist so ein Punkt,
natürlich,
wo ich mir selber viel Gedanken gemacht habe und man liest ja auch immer so, wir nehmen James Robinson aus, vollkommen richtig, aber was hätte denn unser Gardner teilweise mehr noch machen sollen, ja? Da sind gefühlt 20 Pässe, 10 Pässe, die da gedroppt werden, die total unnötig gedroppt werden. Unsere O-Line war gefühlt manchmal in einigen Plays, also wie du schon sagtest, Run-Blocking, das hat halbwegs funktioniert, das zeigen einfach die Stats von Robinson, aber was hat denn ja manchmal schon für ein Pressure einfach da im Gesicht, und das ist jetzt eine Dolphins, die natürlich jetzt nicht das untere Feld der Liga ist, aber nun auch nicht Top 10, Top 15, ne? Also, ja, ist so viel Druck auf ihn, puh. Lieber Daniel, vielleicht kurz
also
zu dir.
Grade,
wie hast du unseren Minshew gesehen?
Ich würde da ganz kurz noch mal einhaken. Bevor Daniel einhakt, der kann sofort im Anschluss danach direkt einhaken. Ich fand tatsächlich, am Anfang war das mit dem Pressure noch gar nicht das Problem. Das wurde dann im Laufe des Spiels, als Minshew nicht mehr so, wie soll ich sagen, so frei gewirkt hat, als doch schon ziemliche Anspannung und vielleicht auch Frustration zu spüren war aufgrund der gedroppten Bälle, gerade dieses einen gedroppten Balls im ersten Drive, wo Chris Conley locker, easy, schön, flockig, auch an sich mit einer schönen Bewegung First Down rausholt, dann aber schon irgendwie wegguckt, innerlich schon feiert und den Ball noch fallen lässt. So ein Scheiß frustriert, und zwar jeden. Weil du dann nach zwei Drives der Dolphins dann halt schon 14-0 hinten liegst. Und wie gesagt, am Anfang fand ich, haben sie es noch ganz gut gemacht, wenn du halt dann mit dem zweiten Play im ersten Drive, also mit dem zweiten, soll ich sagen, also mit den zweiten drei Spielzügen, glaube ich, war es schon, dann direkt three and out gehst oder direkt three and out gehst, dann und du 14-0 hinten liegst, weil die Defense halt wenig Positives erzeugt hat, um es mal freundlich zu formulieren, wird es halt schwierig hinten raus, dass die Offense sich noch großartig motiviert. Du hast zwar Lichtblicke immer mal gesehen, gleichzeitig hast du aber eben gerade bei den tiefen Pässen bei Minshew eine unglaubliche Streuung in dem Spiel auch gesehen. Also klar, er hatte dieses eine tiefe Ding, was halt sonst wohin ging, aber auch so waren die tiefen Bälle oder die tieferen Bälle alles andere als präzise angebracht.
Welche tiefen Bälle? Wir haben,
ja, es waren nicht
wir
viele.
Haben neun tiefe Bälle. Wir haben zwei Completions über 10 Yards. Zwei.
Ja, das meine ich ja schon. Alles für über 10 Yards ist ja in unserer Season jetzt in dem Verlauf, ist ja schon tiefe Bälle. Also von 20 Yard-Pässen rede ich ja aktuell gar nicht. Und dazu kam natürlich, dass Shark ausgefallen ist, der eben die Anspielstation noch wäre für so eine Pässe. Ja, das konnten wir nicht kompensieren. Aber Daniel, du darfst jetzt gerne direkt anschließen.
Ja, ich finde einfach auch, das Playcalling war absolut nicht gut. Was wir Woche 1 und 2 gesehen haben, hat mir deutlich besser gefallen. Viel ausgewogener, ein bisschen risikoreicher, einfach ein bisschen mehr Swag drinnen, wenn man es so quasi neudeutsch ein bisschen ausdrücken kann.
Ja.
Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Keine Ahnung.
Du schlägst vollkommen in die Kerbe, lieber Daniel, wenn ich kurz dazwischen darf, was ich auch hatte, wo ich auch meine, natürlich kann Minshew da besser performen in erster Linie. Kann er das? Ja, aber dieses Calling war einfach viel zu konservativ. Das ist nicht das, was wir in den ersten zwei Matches da von uns gesehen haben und ließ ein bisschen zu wünschen übrig, weil gerade doch gegen die Dolphins die Erwartung da war, jetzt mit dem Playcalling, was wir bisher hatten, uns da doch schon schlechtere Defense generell da einfach wieder gut zu machen. Und das zeigt nur das Scoreboard überhaupt nicht, ja.
Gleichzeitig musst du aber eben auch sagen, das hast du denn gerade im Verlauf des Spiels auch gesehen, dass Brandon Linder gerade für die Kommunikation der O-Line fehlt. Rein in den 1-zu-1-Duellen hat das Shetley gut gemacht, aber mir hat die Kommunikation auch in der O-Line oftmals nicht gefallen. Minshew musste da vor dem Snap selber sehr viel korrigieren, was nicht passiert ist von Shetley und den anderen, die da auch noch um ihn herum standen, die sich vielleicht auch darauf verlassen haben, dass da normalerweise ein Center steht, der weiß, was er macht. Also da nochmal die Wichtigkeit des Centers ist nicht nur das 1-zu-1-Duell, sondern eben auch die entsprechende Zuordnung. Daniel?
Ja, ich würde es einfach ein bisschen aufbrechen, die einzelnen Positionsgruppen, wo wir gewonnen bzw. wo wir verloren haben. Ich denke, die Line hat im Passblocking nicht das gezeigt, was sie sollen. Minshew hatte einfach dahingehend zu wenig Zeit, deswegen vermutlich auch die kürzeren Anspielstationen, die aber auch nicht wirklich präzise waren von Minshew. Das muss er auch auf seine Kappe nehmen. Ich denke, das Run-Blocking war ganz okay. Robinson hat wieder mal gezeigt, was er drauf hat. Da bin ich absolut zufrieden. Titans wurden auch nicht so schlecht ins Spiel integriert, hat mir auch schon gut gefallen, aber trotzdem einfach mit, wir haben uns einfach nichts getraut, was das Playcalling betrifft. Wide Receiver, ja, diesmal überraschend unter den Erwartungen. Ich hätte mir einfach mehr erwartet, auch von Chenault. Keine Ahnung, ob es am Playcalling alleine liegt oder ob es an den Spielern dann summa summarum liegt, keine Ahnung, aber trotzdem, ich finde, diese Positionsgruppe haben wir deutlich verloren und die DBs der Dolphins sind jetzt nicht alle Elite, also da hätte zumindest irgendwer frei sein können. Also, ja, keine Ahnung.
Ja, vielleicht.
Da finde ich, siehst du aber auch, da siehst du die Wichtigkeit von Shark aber auch nochmal, Felix, falls du das oder falls du auf einen anderen Punkt hinaus willst. Ich finde ja sogar, dass Chenault mit sechs Anspielstationen bei 5 Targets jetzt nicht so schlecht im Spiel war. Das Problem war halt, die Yards, die er daraus gezielt hat, waren jetzt nicht überragend insgesamt. Ich will es jetzt gar nicht auf Chenault per se schieben, aber insgesamt wirkte die ganze Offense irgendwie halt relativ frustriert. Und oder ziemlich ernüchtert, dass sie halt mit einem Three and Out im zweiten oder im ersten Drive direkt 14-0 hinten liegst, macht halt auch das Playbook halt auch wahnsinnig eng, weil du halt nicht mehr so wunderbar den Ball eben nur laufen kannst, um dann wieder das Passspiel zu und das Playbook wieder für den Pass zu öffnen, sondern das war halt für die Dolphins die dann auch relativ eindeutig, dass man sich natürlich mehr dann auf den Pass konzentriert.
Ich habe es halt so empfunden, wie wenn wir halt die Bälle raus, Geno, schau, was du machst, den Ball raus, O'Shaughnessy, schau, was du machst. Einfach so ein Zufallsding. Für mich war einfach kein Plan da und keine Struktur da, wo man sagt, okay, ich kann irgendwo eine Linie entdecken, wir ziehen unsere Drives drüber. Für immer nur so Zufallsprodukte, Yards after Catch und so weiter und so fort. Oder Yards after Contact, besser gesagt.
Das Ding ist, wir haben einfach in unseren Drives nicht gepunktet, ne? Wenn man jetzt einfach sich mal die Total Net Yard nimmt, nur Net Yards nimmt, Dolphins 294, wir 318, die Yards hat die Offense gemacht, aber wir sind halt einfach immer ohne Punkte vom Feld gegangen. Es sind ja nicht mal die klassischen Free and Out mit, ich habe jetzt hier direkt drei und bin runter, sondern wir haben ja doch schon ansatzweise versucht oder haben den Ball bewegt, aber irgendwie sprang ja nie was raus. Ne? Das ist ja so die Krux der Sache. Was ich dann sage, so das anfangs Warmmachen im Drive hat ja noch funktioniert, aber dann fehlte einfach die Kreativität. Und lieber Vince, du hast natürlich vollkommen recht, mit das Playbook ist limitiert, aber gerade bei 14 und 0, so zeitig 14 und 0, sollte man versuchen doch, sich nicht zu sehr limitieren zu lassen, sondern seinen Stiefel runterzuspielen, der ja in den letzten Wochen geklappt hat, wo wir wirklich Punkte aufs Board gebracht haben, ja.
Das hat aber diese Woche
nicht funktioniert. Eben. Und das ist so, glaube ich, genau der Fehler, den man gemacht hat, dass man sich zu sehr einschränken lassen hat mit, wie du es gerade sagst, das Playbook wird kleiner, was gar nicht wirklich nötig war. Und natürlich die Wichtigkeit von Chark einfach, selbst wenn er jetzt bisher in dieser Saison unter seinen Erwartungen wahrscheinlich spielt, von seinen Stats, einfach die Präsenz, die er ausstrahlt für eine Passverteidigung, das ist was ganz anderes, ne? Und das ist dann eben leichter, uns das Spiel auch einfach komplett zu nehmen, wenn unser Hashtag Number One Receiver da fehlt. Und das ist so ein, es war halt ein bisschen ermüdend in der Offense und da haben wir noch gar nicht über die Defense groß gesprochen, außer du, lieber Vince.
Unser Ösi, was möchtest du?
Ja, was ich möchte, ich wollte gerade die Überleitung, die Felix versucht hat, selber machen. Wir haben komischerweise jetzt nur über die Offense gesprochen, aber es hapert ja in der Defense an allen Ecken und Enden. Von der Zone angefangen über Man-Coverage, es hat einfach überhaupt nichts funktioniert. Und wenn dich ein 70-jähriger vollbärtiger Quarterback mit den Beinen sogar schlägt und Skobert nicht mal schafft, ein ordentliches Tackling zu machen. Ja, es beschreibt eigentlich die ganze Defense-Leistung relativ gut in einem Play.
Ja, also Skobert hat definitiv auch nicht seinen besten Tag gehabt. Man muss aber fairerweise zugeben, dass unser Defense-Backfield einfach auch nicht vorhanden war. Also Henderson hatte jetzt dieses klassische Rookie-Spiel, auch als First-Round-Pick hast du dieses klassische Rookie-Spiel, wo einfach nichts funktioniert. Da waren oftmals Miscommunications oder eben ganz am Anfang erinnere ich mich, ich weiß gar nicht, wer den Ball gefangen hatte, von den Dolphins dann zu Boden geht, er einfach nur daneben steht, halt aus College-Zeiten noch denkt, okay, der ist down, macht die Hand nicht mehr ran, dann eben bei der Übergabe in der Zone zum Safety spielt er seine Zone nicht sauber. Und es führte dann zum Touchdown. Also es waren viele, viele Dinge, wo man sagen muss, das war einfach unsauber gespielt, unkonzentriert. Eben dieses klassische Rookie-Spiel und zusätzlich, dass eben unsere anderen DBs aktuell nicht in Erscheinung treten. Josh Jones auch schon wieder kein gutes Spiel hatte. Wingard verletzt raus, da kommen wir auch noch zu. Dann Hayden, ja, war schon mal ein bisschen, also war jetzt schon ein bisschen präsenter auf jeden Fall. Weniger negativ aufgefallen, aber eben auch nicht wahnsinnig gut aufgefallen. Was aber natürlich auch schwer ist, wenn du zwei Outside Corners hast, die ihre Plays nicht hinkriegen. Henderson bei den Quick Plays, bei den kurzen, schnellen Routen, muss er jetzt gerade am Anfang ja wenigstens das verteidigen können, aber er war ja selbst auf den ersten Metern schon irgendwie immer einen Schritt zu spät. Das darf einfach auch nicht passieren. Also wir haben eine riesige Baustelle im DB-Bereich.
Ja, Felix. Du sagst einfach das, was schon, I told you so, vorm Draft so ein bisschen mein Bauchgefühl bei CJ Henderson war. Er spielt das für mich alles sehr soft und das zeigt sich irgendwie gerade in solchen Spielen, dass er, klar, er macht seine Tackles, er macht seine Pass-Deflections, er hat bisher seine Picks oder seinen Pick gemacht, aber es fehlt irgendwie so dieses aggressive, oh mein Gott, das schmeiße ich nicht hin. Play oder diese Art so zu spielen, das bringt er einfach nicht auf den Platz und das ist, was mir da fehlt und sich gerade in dem Spiel aber gezeigt hat, dass er doch immer so diese ein, zwei Yards manchmal fehlt und die Catches zulässt.
Das muss ich aber tatsächlich sagen, diesen Kritikpunkt konnte man ja letzte Woche schon widerlegen, weil auch beim Derrick Henry ist er ins Tackling gegangen. Das hatten wir ja auch alle positiv angemerkt.
Verstehe mich nicht falsch. Es geht jetzt nicht ums Tackling, es geht um einfach die ganze Coverage, die er spielt, die mir einfach ein Stück zu soft ist, weil er wahrscheinlich, keine Ahnung, keine PIs ziehen will, ich weiß es nicht. Hier geht es jetzt eher um die ganze Art zu spielen. Wenn der Typ kommt mit dem Ball, dann rotzt der rein, sage ich jetzt einfach mal so schön salopp, keine Sorge. Da bin ich ganz bei dir. Aber so diese ganze Art ist immer so, der ist mir einfach so, ja, der ist jetzt, also gerade in dem Spiel, er war halt da, ne? Aber so wirklich zu sagen, oh mein Gott, da hat Fitzy jetzt doch schon zweimal zu schlucken, bevor er den Pass auf die Seite von ihm released, das hat gefehlt. Und irgendwie war das gerade gegen die Titans halt ein bisschen, war er explosiver in der ganzen Art zu spielen. Das meinte ich, lieber Vince.
Da gehe ich ja auch voll mit. Ja. Also wie gesagt, das war ein definitiv deutliches war deutlich schlechteres Spiel von ihm als
letzte Woche. Ist schon richtig zu sagen, das ist nicht nur an ihm liegt.
Und das in allen.
Es ist auch nicht nur Joe Schobert, an dem das liegt. Also das ist jetzt auch nur einer von vielen, die wir uns gerade rauspicken, die beiden, dass das so ein bisschen nicht funktioniert.
Wir schaffen es halt einfach nicht, und da kommen wir zum nächsten Punkt bei der Defense, wir schaffen es einfach nicht, auf eine ja fairerweise eher unterdurchschnittliche Dolphins-Offense-Line so einen Druck zu erzeugen, dass Fitzy mal in Bedouille kam. Das war relativ soft auch von der D-Line gespielt. Man erzeugt da viel zu wenig Pressure. Bringt halt wenig Blitze, weil halt hinten natürlich auch wissen, weil wir wissen um unsere Coverage-Probleme im DB-Bereich. Das heißt, du brauchst da auch Unterstützung. Gleichzeitig, wenn du aber vorne keinen Druck entsprechend erzeugen kannst,
wird die Route frei.
Wird die Route frei und die DBs stehen noch mehr im Vordergrund. Also es ist halt. Das heißt, wir haben sowohl an der Line vorne Probleme, Druck zu erzeugen, als auch eben das Problem, wenn du dann eben keinen Druck erzeugst, dass hinten halt irgendwann wird da halt immer mal einer frei. Oder selbst Fitzy kann dann mal ausbrechen.
Du sprichst ja auch gerade die Hauptbaustelle an, ne? Also wie baue ich meine Defense auf? Da haben wir ja schon viel diskutiert. Mache ich The Pets Ray und sage, wer vorne rusht, ist relativ egal. Ich habe hinten die DBs, die wirklich das ganze Feld mir nehmen, und dann kommt da jeder gefühlt mal zum QB. Oder mache ich eben einfach den anderen Weg und habe halt Sexen will wirklich, und dann ist fast egal, wer hinten DB spielt. So ganz so ist es einfach nicht. Wir sind ja auf einem NFL-Niveau, aber das ist bei uns irgendwie nicht der Hauptaugenmerk zu sehen. Also Ron Rivera ist so ein Beispiel, der ja seine Defense immer von der Line aufzieht, wie man jetzt auch bei den Redskins sieht. Und unterm Strich ist die Defense der Redskins, es ist ja jetzt das Football-Team, Entschuldigung, ja an sich nicht so verkehrt. Die machen einfach Druck. Ja, das ist halt das, was uns fehlt.
Darf ich mal was Positives kurz erwähnen? Wir sind nicht Letzter in der Division und wir stehen nicht 0-3 wie die Houston Texans.
Ja, aber ja. Great. Hast du da nicht einen Sound von deinem Soundboard zu?
Ja, gut. Warte. Passend dazu.
Die haben aber auch einfach einen anderen Schedule, ne? Da sind wir uns.
Ich muss mal fairerweise natürlich dazu sagen. Aber am Ende kackt die Ente.
So ist es. So, wir haben erstmal einen Siegvorsprung. Yeah. Nee, aber du weißt ja, was ich meine, einfach so eine Defense aufzubauen. Und das ist so, es ist unsere große Lücke. Das wussten wir vorher, unsere Defense. Und wir sind eh in unserer Schauen-wir-mal-Saison. Das ist okay. Aber man hat jetzt eigentlich auch schon mehr von unserer Defense die letzten Wochen gesehen, als eben jetzt in diesem Spiel. Und da ist halt jetzt einfach. Ich hoffe, lieber Daniel, du hast jetzt nicht noch groß was dazu zu äußern. Nochmal eine Frage in die Runde an euch. Ist denn das jetzt die Leistung, die wir weiter erwarten können, die Saison? Also waren unsere ersten zwei Spiele über unserem Niveau, oder war das einfach unter unserem Niveau?
Über Niveau sicherlich nicht. Wir müssen einfach an der Line mehr Pressure generieren. Wird sicherlich kommen. Wie gesagt, es fehlt die Preseason. Gott sei Dank ist es neu bei uns im Team. Jernigan ist zwar da, aber bald schon wieder weg, da kommen wir nachher noch zu. Taven Bryan spielt wieder unter den Erwartungen, also da müssen wir uns wirklich einfallen lassen, was wir dann nächstes Jahr mit ihm machen, ob er überhaupt noch dann bei uns ist. Aber trotzdem, die DBs haben mehr drauf. Herndon hat es letztes Jahr gezeigt, der bleibt heuer ganz, ganz woanders stecken, keine Ahnung, was der in der Offseason gemacht hat. Henderson hat jetzt quasi das Welcome to the NFL Spiel. Ja, wie gesagt, ich denke, wir werden schon steigern, aber über das untere Drittel werden wir wohl so overall nicht wirklich rauskommen. Obwohl man ja ehrlich sagen muss, dass wir Fitzy nur bei 160 Yards und was haben wir insgesamt kassiert? 300 Yards, also von den Yards ja gar nicht so viel, aber das Management von Fitz haben wir einfach nicht unter Kontrolle bekommen. Und dann war es für ihn natürlich ein leichtes.
Ich muss einfach fairerweise dazu sagen, Man muss einfach fairerweise dazu sagen, dass Fitzy gar nicht mehr machen musste.
Ja, deswegen.
Also er hat zwei Touchdowns bei null Interceptions. Er hat 18 von 20 angekriegt. Er hatte ja irgendwie am Anfang war ja gut. Er hat 11 Pässe von Anfang an fehlerfrei an den Mann bringen können. Das reicht dann halt auch einfach, weißt du?
Aber der Touchdown auf Gesicki, wenn der Henderson nicht sein Scheißspiel hat, ist das ein Pick, ganz klar. Die Zone wäre absolut richtig gewesen und den hätte Henderson gepickt. Aber wie gesagt, Rookie-Fehler kann man sich bei Big Cat Country angucken. Wirklich gut beschrieben. Das wäre ein Pick gewesen.
Definitiv bin ich, die Chance war ja auch da, definitiv. Ich muss jetzt einfach nur fairerweise dazu sagen, also man muss, und das traue ich Todd Walsh auch zu, weil jetzt viele schon sagen, müssen den rausschmeißen, das glaube ich halt einfach nicht. Er muss sich jetzt einfach beweisen, dass er anpassungsfähig ist und dass er sich neue Ideen findet. Was aber noch dazu kommt, dass wir bis jetzt einfach kaum blitzende Linebacker bringen, um irgendwie Pressure zu erzeugen und das nur versuchen mit den Defense-Linenspielern zu erzeugen, ist eben auch das, wo ich das Problem habe in Bezug auf die letzten zwei Wochen und auf Felix' Frage hinaus, dass ich sage, ja, die Defense kann mehr als das, was sie diese Woche gezeigt hat, aber wie Daniel auch richtig sagte, dass wir uns wahrscheinlich eher im unteren Drittel irgendwo bewegen werden. Also wir sind nicht so grottenmiserabel prinzipiell, wie es jetzt aussieht. Ich hoffe auch, dass ich das jetzt schon sage, zeigt eigentlich auch die Qualität unserer DBs an, dass ich hoffe, dass Jared Wilson nach dem Spiel gegen die Bengals wieder da ist, weil wir brauchen hinten dringend Verstärkung. Man muss ja fairerweise dazu sagen, es gibt noch freie Free Agents, also auf Safety zumindest, die interessant wären, je nachdem, wie die gesundheitlichen Situationen sind, wie die Vorstellungen sind und so weiter. Kommt natürlich immer alles dazu. Aber ich glaube nicht, dass wir so schlecht sind, wie wir es bis dato, oder wie Daniel immer so schön sagt, heuer gezeigt haben. Deswegen,
ja,
Felix?
Du machst es ja immer so ein bisschen an Josh Jones aus.
Josh Jones hat sich jetzt verletzt.
Ist, glaube ich, nicht immer unser wirkliches Problem. Der macht seine Tackles und ich glaube, der leidet auch oft von dem, was vor ihm als Safety passiert. Klar ist er jetzt nicht ein Top-Trendy Safety, da gehe ich mit dir mit und das ist auch eine Personalie, über die wir gern diskutieren, aber ich glaube, er ist auch gerade leidtragender von dem, was wir jetzt die ganze Zeit diskutieren. Wir bringen keinen Pressure. Wenn wir den Pressure mit Four Men nicht bringen, die Colts bekommen es ja hin, ne? Das sieht man ja, die Colts, die spielen, glaube ich, 4-3 all day long und bringen immer ihre vier Leute. Also das ist ziemlich öde, was da passiert an der Defense an sich, sind aber einfach mit einer der besten Defense, die bringen halt den Pressure, ne? Das ist, was uns nicht gelingt. Dann muss ich, was wir ja schon geschrieben haben, glaube ich, auch über Scheme bringen. Das heißt, ich muss einfach mal meine Linebacker blitzen, mal ein bisschen kreativ werden und da einfach mal was zeigen. Davon profitiert ja auch einfach mein Defensive Backfield. Und was wir gerade hatten mit dem Pick von Henderson, also ja, das muss ja eigentlich ein Pick sein. Und da bin ich jetzt nochmal ganz mies und war eigentlich meine Erwartung von unserem First-Round-Pick, dass er den auch ohne, ich habe mein Rookie-Spiel dort pickt, weil, ja, vielleicht sind wir auch, oder gerade ich, Jalen Ramsey verwöhnt, aber ja, weiß nicht. Hätte man schon haben können, eigentlich sogar müssen. Ne? Bin ich jetzt mal ein bisschen deutlicher als ihr.
Ja. Wie gesagt, ist halt also, da ganz klar auf deine Frage oder auf die Aussicht jetzt auch zwecks Todd Walsh. Er darf eigentlich nicht so weitergehen, weil du kannst du eigentlich, wie du schon gesagt hast, eigentlich nur spielen, wenn du Patriots Way spielst. Du schickst mal den und du hast halt, Patriots haben halt Gilmore, die McCourty Twins hinten und so weiter. Also dieses Niveau haben wir nicht. Das heißt, du musst dir andere Sachen einfallen lassen.
Eben, aber
ja, und wir müssen auch von dieser statischen 4-3 jetzt mal weg, weil da hatten wir vorher schon in der Vorhinein durchgesprochen. Gefühlt spielen wir bis jetzt nur mit 4-3. Wir finden bis jetzt leider noch keine Stats oder Analytics, die das wirklich bestätigen. Aber bis jetzt ist es halt gefühlt immer eine 4-3.
Die Überleitung, weil wir gerade gesagt haben, Todd Walsh, der muss kreativer werden. Viele fordern da ja schon den Kopf, beziehungsweise, dass er da sein Handtuch nimmt und geht. Bin ich noch nicht auf dem Train, muss ich zugeben. Ich vertraue ihm da in einer gewissen Weise. Und wie du schon so schön sagtest, vor ein paar Minuten, da muss ich neu auffinden. Quintessenz der Frage war ja eigentlich, das ist jetzt unter unserem Level gewesen, das Spiel, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und gerade jetzt ist es eben an Todd Walsh als DC da, ein bisschen mehr mal gegen die Bengals aufs Board zu bringen als Defense. Ne? Einfach mal wieder ein schönes Spiel rauszuhauen und der Offense die Möglichkeit zu geben, nicht gleich schon abgemeldet zu sein durch eben, wie der Daniel so schön sagte, 11 von 11 und 100 was Yards, was Fitzy Ratzpatz da auf dem Board hatte. Und lieber Vince, du hast ja auch gesagt, der musste ja gar nicht mehr tun. Das war eine sehr schöne Aussage, mit dem wir, glaube ich, das jetzt auch lassen können, oder? Unsere Auswertung des Spiels.
Ja, das vom Spiel schon, aber dann, ihr haltet euch einfach nicht an unseren Gameplan. Der ist ja heute ein bisschen anders anscheinend. No Mo Fazu hat nämlich die Frage gestellt, sind die Tage unseres Defensive Coordinator gezählt, also von Todd Wash, oder hält das Front Office weiterhin an Marone bzw. an Wash fest? Ihr habt die Antwort ja schon mehr oder weniger gegeben. Ich sehe auch noch keinen Handlungsbedarf, nur wir müssen einfach von dem Statischen weggehen. Das hat Vince richtig gesagt. Also die Frage ist für mich eigentlich gut abgehakt. Ja. Er hat dann...
Ich würde es nur noch als Ausblick sagen, dass wenn wir jetzt bis zur Mitte der Season jetzt theoretisch weiter verlieren sollten und vor allem mit dieser Art und Weise verlieren sollten, dann könnte ich mir vorstellen, ist Todd Wash zur Mitte der Season weg. In der Mitte der Season schmeißt im Normalfall kein NFL-Team den Trainer raus, weil das bringt halt auch eigentlich nichts, weil du den neuen Trainer im Prinzip schon mit einem negativen Rekord verbrennst. Marone könnte je nach Situation Ende der Saison möglicherweise seinen Hut nehmen, aber das so weit will ich jetzt noch nicht gehen nach 3 Spieltagen, aber Todd Wash könnte eventuell das erste Bauernopfer werden, aber sicherlich nicht diese Woche, und ich sehe es eigentlich auch noch nicht nach dem Bengals-Spiel. Nee, außer es wird wieder eine Katastrophe.
Gib uns mal vielleicht noch 3 Spiele. Also.
Nee, ich will nur anhand sozusagen der Erfahrung, wie die NFL funktioniert, schmeißen die Head Coaches und GMs ja dann gerne mal Assistant Coaches oder eben Coordinators raus, um eben nochmal was zu probieren,
um ihren Kopf zu retten. Wobei das Bauernopfer deswegen ja jetzt so ist, als könnte er gar nicht viel für. Und ich finde dann doch schon, dass er in seiner Verantwortung da einfach noch ein bisschen mehr zeigen muss. Ausrufezeichen.
Jedoch ist er ja nicht für die Zusammenstellung des Kaders hauptverantwortlich.
Ja, das muss man fairerweise mal zu sagen.
Er hätte sich sicherlich auch noch einen zweiten Corner neben Henderson gewünscht, der ein anderes Niveau hat als Henderson. Er hätte sich sicherlich auch auf Safety, könnte ich mir vorstellen, prinzipiell noch einen anderen Namen gewöhnt. Das natürlich jetzt gelobt würde, Josh Jones und Wilson im Trainingscamp, ist einfach normal, um das Vertrauen der Spieler zu boosten. Insgesamt nochmal mein letztes Fazit zum Spiel, was mir wirklich Bauchschmerzen gemacht hat und warum ich auch vorher ausgemacht habe, abseits des Spielstands, das war gar nicht der ausschlaggebende Grund für mich, war die Einstellung sozusagen. Also auch nach dem ersten Touchdown von James Robinson war nicht diese Spielfreude einfach da, wie man es gegen die Colts gesehen hat. Da lag man auch höher zurück, 10-0 oder so. Und da hat man sich einfach gefreut, wir können was, wir haben hier Punkte aufs Board gebracht. Diese ganze Einstellung hat mir vom ersten Drive der Offense sowie vom ersten Drive der Defense komplett gefehlt. Diese Freude am Spiel, dieses wir versuchen mitzuspielen, wir versuchen zu kämpfen und freuen uns dann, wenn was passiert. Das hat man einfach jetzt im Spiel gegen die Dolphins aus meiner Sicht, wenn ich das richtig gesehen oder so wie ich es wahrgenommen habe, habe ich komplett vermisst.
Ja, ganz bei dir, du weißt, das sage ich nicht so oft, ne? Aber komplett bei dir. Und gerade auch unserem lieben Gardner hat man es angesehen, das Lächeln war sehr schnell weg, ja. Und ich habe das auch zum Benno gesagt im Verlauf so des ersten Quarters. Irgendwie ist das so Cam Newton, ne? Von Cam Newton Season nach geiler Season und geilen Playoffs zu Super Bowl-Gesicht gegangen. Und das ist halt so zwischen unseren zwei Spielen und dem jetzigen, genau. Ja, mit der Auswertung sind wir durch. Ist nur noch unsere Hauptfrage.
Aber Daniel wollte noch was sagen, glaube ich.
Nein, zum Spiel möchte ich nichts mehr sagen. Es war einfach, wie gesagt, zusammenfassend zum Erbrechen. Da muss auf jeden Fall mehr kommen, aber zum Ausblick auf Woche 4 kommen wir dann sowieso noch später.
Genau, dann machen wir jetzt
mal den News-Part. Nein, wir machen erst noch, wenn du mich nicht immer unterbrechen würdest, den MVP unseres Spiels. Mensch, lass mich das doch mal hier.
Ja, ist das überhaupt eine Frage?
Ja, nein, klar, es ist eine Frage. Hallo, du wirst jetzt einfach sagen, Josh Jones, weil der Kerl einfach mal die meisten Tackles mitgemacht hat.
Stimmt jetzt sogar beim Dolphins-Spiel nicht, da nochmal drauf zu kommen. Die meisten, also er mit die meisten, ja, er ist auf Platz 2. Aber Miles Jack, da auch nochmal auf unsere Auswertung von der Einschätzung, wer macht die meisten Tackles, glaube ich, hatte ich letzte Woche oder im letzten Podcast Miles Jack gesagt, wenn ich richtig liege oder mich richtig erinnere. Miles Jack hatte mit 11 Total Tackles die meisten Tackles im Spiel.
Ich sag mal so, es wär für unser Spiel ziemlich noch trauriger gewesen, wenn unser Safety da noch mehr hätte als unser Linebacker. Ja. Dann, MVP, lieber Daniel, für dich.
Ja, ganz klar James Robinson. Ja, ganz klar James Robinson, da brauche ich nicht lange
dann überlegen. Frage ich jetzt einfach, gibt es andere Meinungen außer James Robinson oder können wir den Fall schließen? James Robinson, der kleine Lichtblick am Rande eines sehr tristen Abends, eines sehr langen, dunklen Abends namens Woche 3. Kommen wir zum News-Part diese Woche.
Naja, wir haben ja noch den Spieler der Community. Wenn wir das jetzt schon unter uns machen, dann hat Daniel vielleicht auch rausgesucht, wen die Community gewählt hat.
Sowieso klar, wer da kommt. Also ist ja nichts anderes gekommen als James Robinson. Ich denke auch, da er viele Fantasy-Owner zum Lachen gebracht hat, darunter auch natürlich ich mit über 30 Fantasy-Punkten. Genau. Also auch.
Weiter geht's.
Ja, weiter geht's, genau.
News, lieber Daniel, das ist gut, dass du schon am Mikro bist. Fang mal an einfach. Du hast noch ein paar News rausgesucht. Genau. Ich habe gehört, es betrifft natürlich unseren Defensive Tackle. Es gibt
ganz
kickermäßig ein paar Gespräche, aber fang mal, wollte gerade sagen, mit dem
ganz, ganz fresh. Also wirklich, der Bericht ist gerade mal, glaube ich, 30 Minuten her. Wir sind sicherlich der erste Podcast, der die News aufgreift. Also quasi eine Premiere. Okay. Timmy Jernigan wird von den Jaguars gewaved. Es sind zwar auch Gerüchte im Umlauf, dass wir ihn zu den Seattle Seahawks für einen 2022 Drittrunden-Pick traden, das kann ich aber irgendwie an dieser Stelle nicht bestätigen, habe auch keine Infos dahingehend gefunden. Also momentan sieht es aus, Pick and Country hat es bestätigt und auch die ganzen Senior Writers von den Plattformen, dass wir Timmy Jernigan waven. Also wieder eine Lücke mehr, hat aber auch nicht wirklich überzeugt, hat glaube ich nur 54 Snaps gespielt dabei, ein Quarterback Hurry, ein Tackle for Loss, irgendwie so, nichts Aufregendes, also wir sind Jernigan wieder los, machen wieder ein bisschen Geld frei.
Da möchte ich mich mal direkt ein, für meine Moral ist es schade, ich fand ihn eigentlich immer auch bei den Ravens damals ziemlich cool, bei den Eagles war klasse, auch natürlich nicht unbedingt als Starter, aber auch schon in so einer Starter Rotationsrolle, diese Leistung konnte er bei uns jetzt nicht abrufen, um fairerweise zu sagen. Sicherlich auch für ihn und für viele andere. Dieses Einspielen hat halt gefehlt. Er wurde ja auch erst verhältnismäßig kurzfristig verpflichtet. Wenn er jetzt über die Waiver aber in ein Team kommt, wo er eventuell um Super Bowl mitspielen kann, eben zwecks Seattle, was Russell Wilson da ja abzieht, ist ja aktuell grenzenlos. Und würde es mich für ihn freuen. Jetzt für uns muss man fairerweise dazu sagen, rein sportlich, da er auch Taven Bryan nicht vom Starter-Spot schieben konnte, der ja, und das kann ich jetzt auch anders irgendwann nicht mehr schön reden, alles andere als überzeugt. Und nach der letzten Saison, wenn man sich einfach mehr erwartet hat und auch mehr von ihm gefordert hat, ist das halt leider auch schon zeichnend, wenn er Taven Bryan da nicht verdrängen konnte, dann. Und Taven Bryan nicht überzeugt und wir einfach auch niemand haben, der aktuell diese Three-Technik mit Pressure spielen kann, Inside Pressure, und gleichzeitig eben auch im Run-Game wirklich positiv auffällt, dann ist es leider sportlich nachzuvollziehen. Und er hat sich auch gleich über Instagram geäußert mit einer Abschiedsnachricht, die ich jetzt aber auch nicht so gravierend irgendwie negativ finde, dass es irgendwie für einen negativen Charakter spricht. Ist halt einfach eine Nachricht, die man nehmen kann von ihm. Dann, du kannst ja vielleicht nochmal vorlegen.
Allgemein einfach, die Leistung war sowieso nicht gut. Du redest von damals, er hat dir damals gefallen, nur damals ist lange her. Er wurde von den Texans gesigned, hat dann aber den Physical Part nicht überstanden. Das ist schon mal eine Nummer. Dann haben wir ihn gesigned, hat wieder keine Leistung gebracht. Also prinzipiell, ja, kann damit nichts anfangen. Seine Nachricht auf Instagram habe ich jetzt bei mir nicht bei der Hand, aber
ja, das sagt doch schon alles, wie der liebe Vince das meinte, dass er es nicht geschafft hat. Taven Bryan, der dieses Jahr ja gefühlt weitermacht, wo er aufhörte, obwohl wir doch schon hofften, dass endlich mal er seinen First-Round-Pick annähernd wert ist.
Also ich fand es letztes Jahr sogar besser als dieses Jahr.
Das
ich
finde
gar nicht, dass er da weitermacht, Punkt. Sondern also er baut
ja
eher ab.
Das ist ja bisher unterirdisch. Und das hat Timmy Jernigan nicht geschafft zu toppen, um sich da irgendwie reinzuspielen. Lieber Daniel, nochmal zu deinem Stats. Es ist ein Quarterback-Hit und ein Assistant-Tackle. Also er war einfach mal mit dabei. Also ich bitte dich, da muss halt mehr kommen und ich hatte echt auch viel Hoffnung in ihn, weil Vince, du hast es gut beschrieben, der war bei den Ravens und Eagles doch schon eine gute Personalie da auf der Dreiertechnik und generell halt auch vielseitig relativ einsetzbar in Defense. Aber er ist eigentlich gar nicht so alt, aber das war doch jetzt 3 Spiele zum Vergessen, das heißt, den werden wir einfach 0 vermissen und am Ende finden wir irgendeinen nächsten undrafted Free Agent oder sowas, der mit Robinson Attitude uns da einfach mal zeigt, was Phase ist, oder wir holen doch noch irgendeinen Senior, was wir schon immer viel diskutiert haben für die Defensive Line. Das Geld ist da im Cap. Der Spot ist jetzt auf jeden Fall frei und ich bin gespannt, wie wir die Personalie ersetzen, beziehungsweise wie sich das alles so entwickelt. Ja. War's schon?
Nein,
Da kann man ja fairerweise dazu sagen, dass Josh Morrow, der prinzipiell diese Position auch spielen kann, ja, glaube ich, nur 4 Spiele gesperrt war, wenn ich richtig liege, oder waren es 5? Der kommt ja theoretisch auch noch zurück.
Ja, der vielleicht kommt zurück. Wir haben aber noch zweite News, und zwar Adam Schefter hat die News rausgegeben. Wir haben aufgrund der Verletzung von Josh Lambo, der auf der IR gelandet ist und sicherlich noch diese Woche fehlt, und Brandon Wright, der quasi Ersatzspieler von Lambo, der auch angeschlagen ist, beziehungsweise nicht mal ein richtiger Kicker, sondern mehr Panther ist, Steven Hauschka und Eldrick Rosas zu Gesprächen beziehungsweise zum Probetraining eingeladen. Also es kann sein, dass wir diese Woche noch einen Kicker signen, damit wir nächste Woche gegen die Bengals zumindest einen etatmäßigen Kicker am Board haben und zumindest irgendwie das Field Goal eventuell treffen könnten.
Bin ich ein großer Freund von. Also wenn wir Hauschka holen, ist die Frage, ob er sich jetzt so einstellen lässt, bis Lambo wieder fit ist. Aber der Markt ist ja für ihn aktuell auch nicht da und wir sind ja nicht das einzige Team mit Kicker-Problemen. Wäre zumindest nochmal eine Möglichkeit für sich, also für ihn, sich zu zeigen. Und daher könnte ich es mir eventuell vorstellen. Gerade weil wir fairerweise, wie wir es ja jetzt auch gegen die Dolphins gesehen haben, ja auch wenig Punkte sozusagen oder in der Red Zone jetzt oder aktuell ja fast in die Red Zone kaum reinkommen. Da durchaus Möglichkeiten, dass er da Möglichkeiten sieht, dass er da sich wieder zeigen kann.
Nein, man muss auch natürlich sagen, man weiß nicht, wie lange jetzt Lambo noch verletzt ist. Es hat da mal ursprünglich geheißen, mal 3 Wochen mindestens aufgrund der Geschichte, dass sie ihn auf die IR gesetzt haben. Aber prinzipiell, wenn es 4-5 Wochen dauert, du brauchst einfach einen Kicker.
Ich muss ja einfach öfters dazwischen quatschen. Das wollte ich gerade sagen. Wir wissen einfach nicht, was die Lambo-Verletzung jetzt wirklich sagt oder ist. Und macht mir eigentlich ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt aktiver auf Kickersuche gehen. So war das ja dann, ja komm, 2 Spiele, da kann hier Zahnspangen-Typi ran. Wird schon nicht so schlimm werden. Und ich glaube aber, sein Spiel hat doch gezeigt, dass er da noch nicht ganz auf dem Level ist. Und gerade der Kickermarkt, wo man gefühlt an jeder Straßenecke einen Free-Agent-Kicker bekommt, der eine recht gute Vita hat, müssen wir da, glaube ich, tätig werden. Und auch einen Hauschka, ja, das wäre schon eine gute Personalie. Carlos Santos bin ich ein bisschen skeptischer. Der wurde doch von den Giants,
glaube ich, Eldrick Rosas ist da ein Gespräch.
Aber es war doch auch Carlos Santos, dachte ich, zum Gespräch.
Nee, das war im Vorgespräch, glaube ich, hatte Daniel das falsch wieder
gesagt. Ach so, ja, aber auf jeden Fall.
Aber es war ja nur Vorgespräch.
Die Personalie, mit der man da fahren sollte. Und wenn es halt nur die 2, 3, 4 Spiele sind, okay. Wenn es länger ist, wäre die Frage, ob man dann das nicht nochmal grundlegend evaluiert für diese Saison. An sich sind wir dann mit den geilsten Kicker der Liga gesegnet. Ne? Das heißt, ist sowieso nur auf Zeit, diese freie Stelle bei uns befristet zu vergeben.
Ja, dann komme ich mal zur nächsten News. Wir haben jetzt gesprochen. Ich mache mir ja schon Sorgen um meinen News-Anchor-Posten, wenn Daniel sich da jetzt so einbringt. Daniel. Nein, Spaß. Wir haben leider auch noch eine. hey, ich kann mein aktuell kurzgeschorenes Haar auch im Wind wehen lassen. nein, wir haben halt noch eine traurige Nachricht, in Anführungszeichen traurig, also ist ja alles im Verhältnis immer zu sehen, aber wie ich finde, eine sehr wichtige Personalie verloren, und das ist ein Strongside-Linebacker, Leon Jacobs, hat sich früh im Spiel verletzt. Das sah auch schon nicht gut aus, wie er abtransportiert wurde, und es hat sich dann halt auch kurz nach Spiel, glaube ich, schon bestätigt, oder sogar während des Spiels noch, bin mir jetzt gar nicht sicher mehr aus Erinnerung, Ja, er hat einen Kreuzbandriss erlitten und ist auf die Season-Ending Injury Reserve List gepackt worden, die ja nun mittlerweile gut gefüllt ist bei uns, auch mit den Opt-outs, die ja sozusagen auch für die Saison ausfallen. Finde ich persönlich ein sehr wichtiger Verlust, denn du hast jetzt auch gesehen, Cassius Marsh, der da reinkommt, okay, ja, er ist zumindest auf den ersten Metern sehr flink, ist aber tatsächlich einfach nicht im Defense Playbook drin, hat da früh zwei Dinge falsch gelesen gehabt, hat dadurch riesige Lücken aufgemacht, wo Jacobs für mich einfach wesentlich stabiler war. Und Jacobs fehlt meiner Meinung nach sehr, wenn wir da mit drei Linebackern mal gespielt haben, also eher klassischen Linebackern aus der 4-3, wird da, glaube ich, schmerzlich vermisst werden. Und ist die Frage, wie sehr vielleicht Dakota Allen sich da eventuell jetzt noch mit ihm duellieren könnte. Mögliche Vermutung aber auch nur. Ja, finde ich sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig, dass er jetzt Season out ist.
Ja, Felix, hast du den Cassius Marsh befragt, wie denn unser Defense Playbook ist, dass du weißt, dass er das nicht kennt? Weil schlechter Read ist einfach nicht Playbook-Sache. Nee, bin aber ganz bei dir, denn Leon Jacobs hat sich doch irgendwie in diese Position sehr, sehr festgespielt für uns. Also war sehr zufrieden eigentlich so mit ihm die Saison bisher. Kam ja von Wisconsin 2018 als Siebtrunden-Pick. Als Siebtrunden-Pick ist die Erwartung ja nicht so hoch an sich. Hat sich da aber doch sehr, sehr festgespielt auf unserer Position und den werden wir da schon in einer gewissen Weise vermissen. Wo jetzt die Frage ist, ist Cassius Marsh oder Dakota Allen wirklich die Lösung, die wir da jetzt anstreben? Weil bisher machen wir ja nicht so den Eindruck, als würden wir mit Free Agents nochmal aktiv werden in irgendeiner Form. Vielleicht kommt das nochmal so jetzt. Defensive Line und jetzt halt noch Linebacker. Also wir haben in der Defense halt jetzt die nächste Baustelle, das ist genau, wo ich jetzt hinaus wollte eigentlich. Also jetzt hat man mal drei Linebacker, mit denen wir wirklich, wirklich gut starten können, wo man auch sagt, okay, dann musst du auch neben Josh Allen und Chase Young vielleicht nur so eine okay bis gut Line haben, die wir immer noch nicht haben, um Gottes Willen. Aber das würde doch schon reichen, um da gut mitzuspielen. Gut mitzuspielen meint natürlich jetzt in unserem Bereich mittleres Feld der Liga. Ja, und jetzt fällt da unser Strongside-Linebacker aus, der, wie gesagt, Siebtrunden-Pick, die Erwartungen waren an sich wahrscheinlich nicht so hoch, als er nach Jacksonville gekommen ist, aber doch mittlerweile sich zumindest bei mir auch ein bisschen da ins Herz gespielt hat. Ja, lieber Daniel, ohne Leon Jacobs, was sagst du dazu?
Ein herber Verlust meines Erachtens. Mit dem Kreuzband ist es ja, wir haben es, glaube ich, schon öfters angesprochen, immer so eine Sache, da muss man erstmal wieder zurückkommen und erstmal wieder auf den Stand kommen, wo er quasi vor der Verletzung war. Es schwächt unseren Linebacker-Korps wirklich enorm. Wirklich ein guter, flinker Linebacker, ein guter Tackler. Es wäre auf jeden Fall Verlass auf ihn gewesen. Er konnte es diese Saison wieder nicht zeigen. Ich habe mir dann die Remaining Free Agents angeguckt und auf Linebacker, du findest einfach keinen adäquaten Ersatz. Ja, es ist schwer, keine Ahnung. Eine Lücke mehr im Roster, aber im Free Agent Markt, wir finden da sicherlich keinen Ersatz, maximal nur für die Tiefe etwas.
Ja, gut. Daniel, hatten wir noch weitere News? Weil
nein,
ich glaube nämlich
weitere
nicht,
News eigentlich nicht. Aber können wir ruhig überleiten,
dann
ja.
Lass uns doch ganz trocken überleiten, ohne eine Verbindung. Weil wir doch gerade so wahnsinnig motiviert erscheinen hier und so wahnsinnig euphorisch
sind. Du machst mich ja arbeitslos.
Hinaus. Ja, tut mir leid, ich will auch mal was sagen dürfen. Ich rede immer so wenig.
Das ist unser größtes Problem im Podcast. Vince redet zu wenig. Mach dir noch einen eigenen Punkt.
Genau. Ich mache jetzt aber auch kurz. Wir haben ja das Spiel kommenden Sonntag, soweit ich jetzt weiß, bei den Bengals, wenn ich weiß, um es nochmal wieder zu wiederholen. Ja, euer Ausblick. Ich übergebe an Felix.
Puh, ich darf anfangen. Ja, das ist eine harte Nuss, denn ja, ich glaube, man hat mitbekommen, wieso Joe Burrow bisher spielt. Jetzt kommt echt der schlechte Witz, den ich bringen muss. Das sagen wir jetzt von unseren Burrow-Stuhls aus hier. Ne? Aber doch schon sehr passlastig. Ne? Und da kann man da gleich in die Kerbe warum ich einfach ein bisschen schwarz sehe momentan, ne? Weil passlastig, wir haben schon bei einer Dolphins O-Line nicht wirklich Druck. Bengals O-Line ähnlich, schlechter, besser. Vince, das kannst du vielleicht gleich in deiner Meinung nochmal geben. Ich habe da einfach ein schlechtes Gefühl, wie wir die groß stoppen sollen, denn er bringt doch schon die Bälle ganz gut an und kriegt vor allem auch sehr viel Pass-Attempts in dieser Offense und hat einfach einen Receiver-Squad mit T. Higgins, A.J. Green und Kollege Boyd. Ich vergesse immer den Vornamen, es gibt zu viele von ihnen, wo man die Bälle doch sehr gut verteilen kann. Ja, und das hat auch so jetzt die Spiele bisher gezeigt, finde ich, von ihm. Ja, rekordmäßig steht da jetzt auch noch nicht so viel da, Ringing-Rekordmäßig. Aber ich denke, das ist schon, wenn er dann gerade auf eine Defense wie unsere trifft, ein gefundenes Fressen. Offense natürlich, andererseits sehe ich für uns doch wieder Raum. Ja, vielleicht nochmal, kommt jetzt noch mehr von mir im Dialog, aber ich würde doch erstmal unseren Daniel fragen, wie er so gerade auch das Matchup gegen den First-Round-Pick dieses Jahr, First Overall, meine ich natürlich Pick, sieht.
Ich habe ja vor Beginn der Saison in einem Podcast gesagt, dass ich mich am meisten auf das Spiel gegen die Bengals freue und wo wir Burrow eine Lektion erteilen. Die Frage ist, mit welcher Defense sollen wir dem eine Lektion erteilen? Wenn man jetzt mal das erste Spiel in Woche 1 wegnimmt, wo er keinen Touchdown und eine Interception hatte, wenn ich das rausstreiche, hat er jetzt Woche 2 und 3 zusammen circa 110 Pass-Attempts gehabt. Da fällt doch ein anderer der Ärmel ab. Also Burrow hat da wirklich ordentlich Schmackes in seinem Arm, hat 5 Touchdowns in diesen 2 Wochen geworfen und ordentlich Yards aufs Board gelegt. Also keine Ahnung, wie unser Defensive Backfield da irgendwo Burrow stoppen soll. Wir können es maximal über unsere Offense spielen, denn die Bengals Defense ist absolut unter aller Sau. Ich nehme quasi mir da jetzt kein Blatt vor den Mund, denn auch der eigene Bengals Podcast von den deutschen Kollegen spricht das Gleiche aus. Also es wird eine Offensivschlacht, aber geh noch nicht weiter in den Ausblick, sondern erstmal im Dialog und schupf mal den Ball rüber zum Vince.
Dazu habe ich direkt noch eine News, die ich vergessen habe, wobei die hier an dieser Stelle auch sehr, sehr gut passt. Denn auf der offiziellen Jaguars Page, jaguars.com, hat sich unser Coach wahrscheinlich über eine Pressekonferenz, die ich jetzt zeitlich nicht verfolgen konnte, geäußert. Und wenn Marone sagt, er überdenkt noch einmal seine Coin-Toss-Entscheidung für den Beginn des Spiels, wo sie ja auch, wenn sie den Coin-Toss gewinnen, immer mit der Defense am Anfang rausgehen, zeigt das für mich, auch so, wenn jemand so seine grundsätzliche Haltung aus strategischen Gründen anhand der Spielersituation überdenken muss, spricht das sehr viel für unsere Defense. Unser großes Glück ist allerdings, zumindest jetzt anhand der vorherigen Spiele gesagt, dass die Bengals-Defense ähnlich bescheiden ist wie unsere. Jetzt ist die Frage, wo sieht man Matchup-Vorteile und Matchup-Probleme? Ich glaube, wir können den Ball ähnlich gut bewegen, auch wenn Minshew nicht 50 Pass-Attempts pro Spiel hat. Haben aber aktuell den großen Vorteil, dass Robinson heißer ist als Mixon. Und da sehe ich einen Matchup-Vorteil, weil Receiver-Core ähnlich tief, Offense-Line ähnlich, beziehungsweise wir stärken im Run-Blocking bis jetzt, wobei ich, wie gesagt, auch den Anfang des Spiels gegen die Dolphins im Pass nicht so schlimm fand, das hat sich erst mit der Zeit dann verschlimmert. Also da für mich eben ganz wichtig, wird zu sehen sein, wie sieht's aus mit Linda? Ich habe jetzt, wie gesagt, Injury Report nicht verfolgt, da kann Daniel gleich nochmal was zu sagen. Meld dich einfach, wenn du da nochmal vielleicht was rausgefunden hast. Wenn nicht, müssen wir es halt auf Abwarten setzen. Also eben, wie fit ist Shark, wie fit sind Linda? Sollten beide spielen können oder vielleicht nur einer spielen können, sehe ich unsere Offense im Matchup-Vorteil bei ähnlich gleicher Defense. Unser Problem mit dem Kicker ist aktuell eben noch eins. Und ja, also Offense leichte Vorteile für uns, Defense ähnlich bescheiden.
Ähnlich bescheiden muss ich dir sogar noch ein Stück nehmen, weil gerade doch die D-Line der Bengals mehr Pressure erzeugt. Ja, das hat man jetzt auch gerade in Form von Sam Hubbard im letzten Spiel gesehen. Müsste jetzt schnell nochmal klicken, was er da abgerissen hat. Bin mir nur sehr sicher, da ist einfach mehr Druck dahinter. Haben einen DJ Reader von den Texans gesigned, der kennt uns in dem Sinn. Und wenn da alle fit und dabei wären mit Geno Atkins, Carlos Dunlap, ist das schon eine Line, die nochmal eine, meiner Meinung nach, andere Nummer hat. Da fehlt halt der Josh Allen und der Kayla Von Jason drin, aber an sich doch schon eine andere Hausnummer an der Stelle. Defense Backfield ähnlich, ja, ja, bin ich ganz bei dir. Und offense-technisch ist das Matchup natürlich James Robinson, der da gerade vielleicht das Hoch hat, aber den Mixon einfach nicht zu verachten. Und gefühlt läuft Mixon unter denselben Worten, die du zu Fitzy hattest, der musste ja eigentlich noch gar nicht mehr zeigen. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich das ist, aber ja. Receiver-Core sehe ich halt stärker, muss ich zugeben, trotz DJ Chark und ohne DJ Chark sowieso, weil gerade im letzten Spiel hat man einfach gesehen, T. Higgins als Rookie, der fängt da seine Bälle, was unser Kunle nicht gemacht hat. Ja, Daniel?
Ja.
Bauchschmerzen?
Ja.
Matchup, die du noch siehst?
Also der große Vorteil bei uns ist einfach, dass wir James Robinson im Backfield haben und die Defense der Bengals in den 3 Wochen 545 Rushing Yards zugelassen haben. Und das ist eine Hausnummer. Klar, die Browns haben die Bengals richtig schlecht aussehen lassen im Rushing Game, aber trotzdem 545 Yards darfst du als Defense nicht zulassen, nur am Boden. Da sehe ich Vorteile für uns. Im Passing Game sehe ich die Bengals im Vorteil. Die D-Line von beiden Mannschaften würde ich als ebenbürtig bezeichnen. Das wird sicherlich ein gutes Matchup mit mit den Offensive Lines im Game. Da sind wir uns aber sicherlich halbwegs ähnlich. Das Receiver-Corps der Bengals sehe ich leicht über uns, aber nicht viel. Ich denke, es wird ein Shootout geben mit offenem Ende für beide Mannschaften. Also es kann wirklich alles passieren. Wird sicherlich ein spaßiges Spiel und ein Shootout geben, ja. Und zu den Verletzungen noch kurz, weil es mir Daniel rübergeschickt hat. Ich habe das natürlich vorher rausgesucht. Ich bin gut vorbereitet heute. Marone erwartet, dass Brandon Linder und Andrew Wingard diese Woche wieder ins Training einsteigen. Heute ist ja Training gewesen. Ich habe aber da noch keinen Trainingsbericht. Und für DJ Chark sieht es auch gut aus. Also eventuell wieder Verstärkungen in allen Belangen. Genau.
Das würde auf jeden Fall helfen. Ich würde noch mal kurz sagen, wir hatten ja eben letzte Woche, auch jetzt in Ausblick auf diese Woche, eben ein bisschen Pressure in der O-Line und habe da jetzt gerade eben erst, weil ich im Verhältnis zu Daniel wirklich schlecht vorbereitet bin heute, weil ziemlich viel privat bei mir aktuell war und zu tun hatte mit Schule und so weiter und Ausbildung und Arbeit, mir nochmal genau angeschaut. Wir haben ja 4 Sacks zugelassen, wovon 2 Sacks, und das sieht man in den Videos auch gut, deutlich auf Gardners Kappe gehen, wo du sagst, die O-Line hat prinzipiell jemand, beziehungsweise es ist ein Receiver einfach frei oder ein Tight End, und da hätte er den Ball mehr als locker anbringen können, wartet, tänzelt herum und irgendwann nach nunmehr, du kannst für die O-Line sagen, 4 Sekunden. 4 Sekunden musst du deinen Mann halten, und wenn du halt jetzt da 5-6 Sekunden rumtänzelst, dann wird's halt irgendwann schwierig für die Offensive Line Spieler. Das muss man einfach fairerweise zusagen, weil du nur reagierst. Nochmal hier ganz klar geäußert, als Offensive Line Spieler reagierst du gerade hauptsächlich in Pass-Blocking-Situationen, reagierst du nur. Das heißt, du versuchst dich mittig deines Manns zu halten, eben Center of Gravity, schön tief zu bleiben, das Duell von unten nach oben zu gewinnen. Aber das funktioniert halt mit Aktion-Reaktion halt im Normalfall nicht länger als 3-4 Sekunden. Weil das spielt halt, auch wenn es jetzt die Dolphins-D-Line ist, steht da Qualität gegenüber. Und wenn da halt 2 Sacks von 4 halt auf Minshews Kappe gehen, weil er den offenen Receiver direkt vor sich sieht, in beiden Situationen läuft nämlich James O'Shaughnessy beziehungsweise einmal Tyler Eifert eine Crossroute direkt hinter der Line entlang, ist völlig frei, wird nicht angespielt, und das geht dann auf seine Kappe.
Einmal das hat ist hart, ja, statistisch geht's auf die Kappe, aber wenn er die Bälle da anbringt, dann beschweren wir uns, dass er wieder nur die Crossrouten für 2 Yards anbringt und dann bewegt man den Ball nicht. Also man muss da auch einfach mal ins Risiko gehen.
Ist halt immer, steht natürlich immer im Kontext der jeweiligen Situation, was
du brauchst. Die anderen 6 doch sehr deutlich. Ich weiß nicht, wann der war, im 3. Quarter, wo man da einfach sich nach außen öffnet und der blitzende Linebacker einen freien Schuss hat, weil unserer Guard, glaube ich, meint, da in der Mitte noch einen Arm dran zu haben und links nichts. Also,
nee, War die Situation, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, ich war auch wirklich kurz, Leute, das wird sonst zu lang. In der einen Situation blockt Chatley den seinen entsprechenden Gegenspieler, beziehungsweise nicht anders, Andrew Norville pusht seinen Gegenspieler in Chatley rein. Chatley aufgrund der, natürlich kommt er natürlich in Stolpern, beziehungsweise die ganze Konstellation da kommt in Stolpern, bringt dann auch noch AJ Ken mit ins Schleudern, also da bricht die Mitte komplett zusammen, weil Andrew Norville den Spieler so unkontrolliert rüber pusht, dass alles in sich kollabiert. Und einmal hat natürlich, muss man auf jeden Fall sagen, Javon Taylor keinen dollen Job gemacht. Ja. Also es war viel, was zusammenkam, aber insgesamt waren es halt einfach, wie gesagt, viele, aus meiner Sicht eben viele Abstimmungssituationen, wo ich gemerkt habe, Linda fehlt. Ja, das nur noch ganz kurz dazu. Und da hoffe ich, wenn Linda wieder da ist, jetzt Ausblick auf das Spiel gegen die Bengals, wenn er wieder fit sein könnte, sehe ich da wieder deutlich mehr Stabilität. Gerade gut. In der Mitte.
Dann haben wir es eigentlich relativ gut zusammengefasst. Also Bauchschmerzen und Vorfreude zugleich, was uns Sonntag erwartet. Und jetzt kommt die News fresh auf mein Handy, also wirklich ganz live. Wir haben Steven Hauschka gesigned. Aha. So.
Yay!
Finde ich von den beiden Namen, die verfügbar waren. Wir sind schon wieder
als Erster dran, super. Also ich finde es heute richtig gut. Okay.
Wir sind brandaktuell.
Ja, wirklich, also unvorstellbar. Aber gut, ich möchte
dank
trotzdem...
unserer kleinen Carla-Kolumne Daniel Tanner.
Oh yeah. Okay, ich leite jetzt über, nämlich zu den Fragen der Woche. Wir haben es echt gut zusammengefasst, das Spiel gegen die Bengals. Wie gesagt, Vorfreude und Bauchschmerzen zugleich. Und ich möchte mich auf diesem Wege beim Stefan wirklich entschuldigen. Wir haben seine Frage vor ein paar Wochen einfach irgendwo verschlammt. Wir haben es nicht aufgefasst. Aber heute kommst du dran.
Ich hab's dir versprochen.
Fette Story. Und zwar geht's um Tony Khan, den Sohn unseres Owners Shahid Khan. Der ist nämlich bei uns Senior Vice. Ja.
Kurze Unterbrechung. Er heißt nicht Shahid,
nein,
da ist kein I in dem Namen.
Sieh dir den Namen mal ganz an. Chef Khan ist nur die Abkürzung.
Alles gut. Ja. Weiter geht's.
Ach, ehrlich?
Okay. Entschuldigung. Es geht um Tony Khan. Also einfach der Sohn unseres Owners. Der ist nämlich Senior Vice President of Football Technology and Analytics. Und Stefan hat die Frage gestellt, ob wir Jacks einen auf Moneyball machen. Moneyball ist ja ein bekannter Film, wo quasi nur nach Statistiken gearbeitet wird und nicht nach klingenden Namen oder overall besseren Spielern. Und ob wir uns deswegen gern auf Sleeper und Steals verlassen. Vielleicht, ob wir mal die Analytics der Jaguars ein bisschen aufnehmen können. Also ich denke nicht, dass wir da den Moneyball-Weg gehen. Wir haben sicherlich ein Händchen, was Sleeper betrifft. Ist auch für uns gut, spart Geld und macht auch Freude beim Zusehen. Ich denke einfach nur, dass es heuer extrem schwierig ist, da wir doch in einem Umbruch stecken und viele, viele Lücken haben, die wir aber sicherlich in den nächsten 2 Jahren gestopft bekommen und dann sicherlich ein Contender sind in den Playoffs. Also ganz so den Moneyball-Weg denke ich nicht, dass wir da eingeschlagen haben, aber trotzdem ein Blick auf das Ungewisse in Form von Sleepern und Steals. Lieber Bürostuhl in Dresden. Deine Expertise bitte, Bürostuhl.
Bürostuhl. Ja, auf jeden Fall, danke für eine sehr interessante Frage, die ein bisschen, glaube ich, noch Konkretisierung, beziehungsweise müssen wir die ein bisschen aufdröseln. Also der Moneyball-Weg in-game ist natürlich in der NFL stets aktuell. Und wenn wir den jetzt erst einschlagen würden, wären wir ein bisschen sehr spät dran. Ich glaube, 2012 haben die Ravens die ersten Analytic-Coaches wirklich offiziell gesigned als Coaching-Staff. Und dann ist halt, man sieht es, glaube ich, gerade bei dem genannten Team, den Ravens, einfach sehr gut, wie aggressiv da das Play-Calling einfach ist. Wo man für viertes Down geht, wann man für Two-Points geht und ähnliches. Und das sind einfach Zeichen, dass da die Analytic-Abteilung dahinter hängt und sagt, hey, schalt hier mal ein. Ja, das ist vielleicht genau was man spielerisch bei uns ein bisschen, gerade im letzten Spiel, vermisst hat. Gerade auch zu sagen, ja, mit dem und dem Spielzug wirst du einfach da den meisten Erfolg haben in der und der Situation. Denn mein Gegner spielt in dieser Situation das und das. Das sind Sachen, da verlässt man sich schon ein bisschen in der deutschen vierten Liga drauf. Deswegen sehr interessant. Können wir, glaube ich, einen eigenen Podcast füllen. Und was das andere angeht, so im Draft diesen Moneyball-Weg zu gehen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Gerade auch da ist Analytics nur ein Begleiter des wirklichen Scouting-Staffs und Coaching-Staffs. Denn nichts geht einfach so viel drüber, wie den Spieler einfach mal live zu sehen. Denn nicht jede guter Spieler lässt sich ja immer in Stats fassen. Ja, Stats don't lie. Das ist vollkommen richtig. Aber wenn ich halt einfach als Aaron Donald den ganzen Tag ein Triple-Team sehe, dann kann ich halt einfach auch nur die Cowboys-Oilern hin und her schieben oder nur ein oder zwei Sacks im Spiel holen, während ein anderer da vier holt. Und dann würde ich ja jetzt rein nach Stats gehen, dann sehe ich ja einfach nur 4-2 Sacks. Kommt immer darauf an, wie weit man das natürlich ausführt. Deswegen so ein Moneyball-Weg generell finde ich sehr schwierig. Es ist natürlich modern, es wird da viel, viel mehr berücksichtigt. Und unser lieber Vince, der wird jetzt auch noch was dazu zu sagen haben. Natürlich nur kurz.
Ja, ich versuche mich auch kurz zu halten, denn auf das, was ihr euch jetzt beruft, Big Cat Country, eben dieser Artikel aus 2012, als eben Kahn das übernommen hat, offiziell, also beziehungsweise in offizieller Chefrolle sozusagen, wurde ja auch schon von Big Cat Country eingeschätzt, und ich glaube, das ist auch das, worauf hinaus willst, dass dieser hundertprozentige Moneyball-Weg im Football eben nicht funktioniert, weil du halt immer in einem 1-zu-1-Duell bist, wogegen du halt eben beim Baseball eben guckst, schaffst du es eben auf die First Base oder schaffst du es nicht auf die First Base? Kannst du die zweite Base verteidigen oder kannst du sie nicht verteidigen? Und da gibt's halt kein 1-zu-1-Duell, wo du irgendwie sozusagen Mann an Mann gegeneinander arbeitest, sondern da passiert einfach viel mehr abseits des Kontakts oder eigentlich gar kein Kontakt. Und daher kannst du das eben nicht vergleichen, wie du schön gesagt hast, Felix, aber sicherlich, und das ist ja auch das, wo wir eben verhältnismäßig besonders gut sind, muss man ja fairerweise dazu sagen, dass wir oftmals undrafted Rookies finden, Spieler, die niemanden groß auf dem Schirm hat, die dann bei uns auf einmal überraschend Leistung zeigen. Das fing damals schon mit Allen Hurns an, wo wir die Allen Brothers haben oder hatten, und ging jetzt weiter mit Spielern wie Keenan Cole, jetzt wieder James Robinson ist wieder so ein akutes Beispiel, Andrew Wingard, der jetzt natürlich nicht mega performt, aber der es immerhin schafft, sich eine Starterrolle zu erschließen. Luke Barkow war bis jetzt zweimal inactive, da habe ich aber große Hoffnung, dass er sich was zeigt. Sind wir da jetzt nicht top of the pops, aber wir schaffen es dann aus wenig immerhin noch mal was rauszuholen.
Ja, es gibt da einen aktuellen ESPN-Artikel, relativ aktuell, der das auch mal gerankt hat, so wie aktiv, analytisch aktiv die Teams sind. Und da sind eben ganz vorn die Ravens, die Eagles und erstaunlicherweise die Browns. Sieht man den vielleicht nicht ganz so an oft. Und wir sind da eher so tight 14, also 14. Stelle mit den Texans. Also das ist irgendwie eine Umfrage von den Reportern gewesen. Ich würde das dem Daniel einfach nochmal mitgeben, den Link. Den kann er gerne als Antwort dir da nochmal geben. Das ist sehr interessant zu lesen. Und wie der Vince schon so schön sagte, das wird moderner. Aber Vince, ein bisschen analytisch ist es dann doch schon mehr. Also wir haben nicht die One-on-One-Matchups, du hast gewisse Plays gegen gewisse andere Plays einfach effektiv.
Und Das ist ja auch richtig, Felix.
Jeder Coach hat ja irgendwie eine gewisse Routine, ein gewisses Play-Calling. Es ist ja sehr selten, dass man da aus seinen, also klar, das schon mehr als NFL-Coach, aber an sich ist ja unterbewusst irgendwie, dass man doch schon nach seinen favorisierten Spielzügen greift oder wo man weiß, der funktioniert. Dafür macht man das ja einfach. Wenn ich einen Runplay habe, mit dem ich all day long 5 Yards mache, dann call ich das, bis ich der das nicht mehr macht. Und dann muss ich in der Defense einfach sagen, okay, der macht damit 5 Yards, jetzt muss ich mal was anderes dagegen stellen. Und das meint einfach nur, Analytics basiert ja auch nur auf menschlichen Entscheidungen, und das macht es einfach doch schon ausrechenbar, aber letztendlich doch schwer. Ne? Also schwer ist, sich komplett drauf zu verlassen, finde ich. Gerade auch wieder diese Recruiting-Scouting-Part, das ist so, wie ich schon gerade sagte, man muss einen Spieler einfach sehen. Ne? Das ist was ganz anderes. Wir haben nicht umsonst ganz viele Gators und schauen immer mal zu FSU und draften eher dort. Die sind einfach wirklich bei uns, da fährt man hin, kann den Spieler sich, wenn es sein muss, seit der Highschool da jeden Friday Night anschauen. Das macht jetzt nicht der Head Coach, aber da haben wir genügend Personal. Und es ist einfach sehr viel wert, jemanden da live zu sehen. Lieber Daniel, du hast noch einen wunderbaren Kommentar zu Analytics.
Absolut. Wo wir mal einen großen Fehler gemacht haben, normalerweise passiert uns das bei den Undrafted Rookies sicherlich nicht, ist bei Alan Lazard, der jetzt bei den Packers ordentlich aufgeigt, den Rodgers richtig gut aussehen lässt und wo auch Lazard seinen Teil dazu beiträgt. Also da haben wir einen Fehler gemacht, dass wir den abgegeben haben. Also ich wäre froh gewesen, wenn wir den noch bei uns hätten.
Aber naja, aber.
Du musst natürlich auch immer die Situation, in denen er hat es ja damals nicht mal ins Roster geschafft, der 53 Mann. Das heißt, war vielleicht damals einfach auch noch nicht so weit, war ja letztes Jahr auch noch nicht so groß bei den Packers und hat jetzt einfach wahrscheinlich die Offseason genutzt. Manchmal ist das einfach dieses ein bisschen mehr an Erfahrung, diese professionelleren Trainingsbedingungen, an die man sich dann gewöhnt, dass dann
aber
das
ich,
zum Durchbruch
ja, ist. Aber ja, aber ich freue mich trotzdem.
Schwer, das immer vorauszusehen.
Ist nur so, ja, ich hätte natürlich gern bei uns gesehen. Aber gut.
Ah, bitte. Guck mal, unser Receiver-Core ist zu gut. Da brauchen wir keinen Lazar. Und dann ist auch die Frage, sieht Lazar jetzt besser aus oder macht Elrond ihn einfach good-looking? Siehe die Seahawks-Receiver. Ja,
mein Gott.
Die Seahawks-Fans mögen es mir verzeihen, aber mit Russell Wilson, da könnte derzeit unser Daniel Tanner da die Routen laufen. Und der Daniel Tanner würde den Ball einfach bis zur Endzone festhalten. Lieber DK
Metcalf. Ich bin ja kein Metcalf.
Ich mag dich sehr, aber
ich das war... Natürlich. Ich habe natürlich eine ähnliche Statur wie Metcalf.
Ja, der hat sich ja auf deinem Buddy Photoshop. Müssen wir jetzt mal hier unter uns. Ich habe den Daniel besucht und ich muss sagen, DK Metcalf.
Ich glaube, da fehlen 30 Zentimeter Körper.
DK ist einfach nur eine schlechte Kopie von Daniel. Ja, das muss man festhalten.
Absolut. Also sehe ich genauso.
Wenn wir unseren Podcast Titel geben würden, dann wäre diese Woche auf jeden Fall DK ist eine schlechte Kopie von DT.
Daniel. Ja. Unterschreibe ich.
Die wahre Maschine.
Eine Frage haben wir noch, die gebe ich gleich mal raus. Der Nomo Fazo, Frage Nummer 2. Gibt es eurer Meinung nach geeignete Free Agency Kandidaten, die uns sofort in der Secondary helfen könnten? Ein großes Ja von meiner Seite. Man kann bei NFL, was?
Und da gehen die Signale bei ja, allen klar, hier hoch.
Wir wollen dazu alles. Man kann bei NFL Trade Rumors relativ gut nachlesen. Da ist der Artikel quasi gestern rausgegangen mit den Free Agency, die noch da sind. Und auch gelistet nach ihrer Stärke ein bisschen. Und ja, wir haben Bedarf. Und ich wiederhole mich gerne auf der Safety-Position. Denn Wingard bringt nicht das, was ich mir erhofft habe. Und auch Jones, das Black Sheep von unserem Vince, da haben wir auf jeden Fall Bedarf. HH Clinton Dix, Eric Reed wären da so meine Kandidaten. Und auf Cornerback-Position den Prince Amukamara, den hätte ich gern noch bei uns. Genau. Tony Jefferson noch.
Also sogar, man muss ja sogar sagen, Prince Amukamara wäre ja sogar eine Wiederkehr. Er war ja schon mal bei uns. Im ersten Jahr von Jalen Ramsey war er ja sein Partner auf der anderen Seite. Und hat das
eben
auch nicht so kacken gespielt.
Der Name. So, wen hat unser lieber Dresdner Mega-Football-Experte da so auf dem Schirm?
Ja, du hast mir meine ja schon weggenommen. Ich glaube, das ist einfach, weil du mich stalkst im Facebook. Denn Eric Reed, das war, glaube ich, schon vor der Saison so ein My-Guy, den ich gerne bei uns im Backfield gesehen hätte. Haha, Clinton Dix kommt jetzt noch in die Diskussion. Da streiten sich die Geister. Ich finde den Kerl nicht zu schlecht. Vor allem ist halt die Frage generell, was hätten wir denn zu verlieren, so ein Free Agent zu sein, wenn es nicht passt. Siehe, Timmy Jernigan ist ja der Weg, den wir da gegangen sind. Ist er halt nach 3 Spielen oder 4 Spielen wieder weg? Ich meine, das ist unsere Schauen-wir-mal-Saison. Dann kann man einfach schauen, wäre ja in dem Fall ein Eric Reed was für unser Team? Können wir mit dem die nächsten 2-3 Jahre gehen? Dann kriegt er da einen Vertrag. Und wenn nicht, ist er halt am Ende der Saison oder eben in der Saison weg. Und deswegen haben wir da eine sehr geringe Fallhöhe. Denn Earl Thomas ist immer noch auf der Liste. Mal von allen abseits des Balls Sachen weggesehen, ein wunderbarer Vorblocker für Derrick Henry, aber echt ein guter Spieler. Ja, mit der Liste, die ist sehr gut, lieber Daniel. Ich muss jetzt nur sagen, deine Liste, einen Fehler hast du schon, denn ich hatte gerade mal noch, als du das sagtest, mit den Linebackern nachgeschaut und es ist Nigel Bradham von den Eagles, früher Eagles, Bradham, der ist meines Wissens nach schon bei den Saints irgendwie gesigned. Auf jeden Fall eigentlich nicht mehr Free Agent. Denn das war so meine Idee, wenn er noch Free Agent ist, Leon Jacobs zu ersetzen, als wir das vor uns hatten. Und muss ich mal schauen, meiner Meinung nach ist er bei den Saints, würde ich einfach nochmal als Hausaufgabe mir mitnehmen. Ja, wir waren bei den Safeties, die sind genannt. Cornerback bin ich ganz bei dir. Es ist auf Cornerback noch glaube, Trumaine Johnson zu haben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber Amukamara, der war schon mal bei uns, wie der Vince richtig sagt, der kennt da wahrscheinlich noch unseren wunderbaren Platzwart. Keine Ahnung, wäre ein guter Fit, könnte man schon machen und dann gebe ich den Ball doch direkt als Toss nach Berlin. Die Hand ist oben.
Genau. Passend zu Nigel Bradham, zu Jimmy Jernigan, die Situation ist natürlich ganz natürlich, sind so unterschiedliche Männer, kannst nicht vergleichen. Aber auch Nigel Bradham ist ein ehemaliger FSU-Guy, würde ich persönlich feiern. Hatte bei den Eagles auch nicht schlecht gespielt, war ich ein bisschen überrascht, dass er auch entlassen wurde. Weil man sieht ja, bei den Eagles läuft defensiv jetzt auch nicht alles rund. Ist vielleicht auch Cap-Situation geschuldet oder dass man irgendeinen Rookie gesehen hat, der es potenziell schaffen kann und günstiger war. Schwierige Geschichte. Ich würde nur noch mal das Thema Eric Reed ganz kurz aufmachen. Ich versuche mich auch kurz zu fassen, weil ich könnte da jetzt wirklich alleine so lange drüber reden, wie der Podcast jetzt schon läuft, nämlich 1 Stunde 10 Minuten. Ich mache es kurz, in einer kurzen, harschen Analyse. Eric Reed ist genau das gleiche Bauernopfer wie Colin Kaepernick, nur steht er als Safety deutlich weniger im Fokus. Denn genau das ist die Diskussion um Eric Reed als Best Buddy und totaler Unterstützer der Situation um Colin Kaepernick, der Polizeigewalt gegen afroamerikanische Menschen. Bringt er sich da sehr ein, ist da ein Lautsprecher und ist für mich auch die einzige Erklärung, warum er Free Agent ist, weil er hat auch bei den Panthers wieder geliefert, hatte damals bei den 49ers geliefert. Sicherlich kein Top-3-Safety in der Liga, aber das finde ich jetzt auch jetzt nicht der Causus Knactus, oder Knactus Causus, wie man es auch immer so umgangssprachlich hier sagt. Es ist halt einfach diese sportpolitische Geschichte im Hintergrund oder politische Geschichte allgemein, die ihn überhaupt erst davon abhält, Rasen in der NFL aktuell zu sehen. Und ich finde immer, unser Owner Shahid Khan, Entschuldigung, das wusste ich tatsächlich gar nicht, ich dachte wirklich, sein Name ist Shahid Khan. Das habe ich noch nie anders gelesen, deswegen bin ich gerade positiv überrascht, dass ich was Neues dazu gelernt habe heute. Neben dem anderen, alles, was Felix und Daniel auch so sagt, da lernt man ja auch immer viel. Ich glaube, wir bereichern uns hier alle und hoffentlich auch euch. Aber hier, wie gesagt, kurz, mehr kann ich eigentlich auch dazu nicht sagen, deswegen das ist halt hier Grund. Ja, Trumaine Johnson wäre und ein Prince Amakumara könnten das, glaube ich, gar nicht schlechter spielen als Hurton aktuell, so fair muss man sein, auch wenn wir immer sagen, Hurton hat mehr Potenzial. Spiel gegen die Dolphins war halt das gleiche wie gegen die Titans, immer viel zu spät dran. Sowohl in Man- als auch Zone-Coverage sah er alles andere als souverän aus. War da hauptsächlich immer das Target. Ja, Linebacker bin ich jetzt nicht so informiert. Meine Internetseite mit den Free Agents lädt sich auch leider gerade nicht. Dadurch kann ich jetzt auch gerade gar nicht rüberschauen auf die spontane Frage. In der Offense, finde ich, brauchen wir gar nicht viel. Da muss einfach Shark gesund zurückkommen, Linder zurückkommen. Dann passt das aus meiner Sicht für diese Saison. Da sehe ich wenig Baustellen. Ein Three-Technik-Spieler sehe ich aktuell nicht als Free Agent, wer uns da weiterhelfen könnte. Und ja, also ich jedenfalls jetzt nicht. Und
ja, ja, Felix, den Eric Reed, also wie gesagt, schon einer meiner My Guys hier vor der Season gewesen. Den Daniel Freud, LSU-Guy und den Causa, kein Top 5 oder 10 Safety, den muss ich dir einfach kurz ziehen. Wir hatten das nämlich in der Vorbereitung schon mal mit den Free Agents und er war einfach letztes Jahr ja gut, aber
ich hab
mit
Top 90 3, ich
Solo Tackles als zweiter Safety und 4-6 war er da wieder Top 2.
Ja, muss man fairerweise dazu sagen, dass Tackles.
Nein, na klar.
Tackles ja nicht das einzigste ist, weil nee, Ronnie Harrison hatte jetzt nee, auch.
Vollkommen nicht richtig, Tackles, aber ich meine, er hat halt ja gerade wirklich letztes Jahr bei den Panthers eine richtig, richtig gute Season dahin gezaubert und ja, dann muss man halt einfach, ich sag dann, das ist immer so leicht, aber das sind ja nun keine Bad neben dem Platz Sachen wie jetzt einen Kareem Hunt oder einen Tyreek Hill oder sowas, die trotzdem spielen oder einen Adrian Peterson. Alles Guys, die in der Liga da noch spielen und teilweise rocken, bis mehr als nur rocken, aber ihm das dann so zu verbauen als Best Buddy von Kaepernick, einfach da, weil er die politische Meinung zeigt, das ist einfach unter aller Sau, ne, finde ich, von den Teams. Und gerade da könnten wir mit unserem Owner, der sehr offen für alles in dem Sinn ist, doch ein Zeichen setzen. Und der Bedarf ist da. Da muss man den Typen doch jetzt einfach mal einladen, Probetraining und dabei sein. Und wie gesagt, was haben wir denn zu verlieren? Wenn es nicht klappt, dann ciao. Sieht man daran, Jernigan. Es ist einfach. Wir haben ja auch den Capspace.
Gut.
Daniel, haben wir die Frage?
Ja, ich habe jetzt endlich mal eine Seite, die offen ist. Ich würde noch mal spontan Namen nennen, auch wenn er jetzt nicht zwingend auf den größten Need fällt, aber schaden kann es nicht. Ich möchte noch mal, habe ich ihn vielleicht schon mal erwähnt hier im Podcast? Keine Ahnung, aber da hört einer noch als Free Agent rum, der heißt Marcel Darius. Ich glaube, davon hat man schon mal gehört.
Ja, aber es wird schon, ja, irgendwo wird es einen Grund, ne, haben, warum er noch nicht bei uns
Defense
ist. Keine Ahnung, warum. Oder überhaupt irgendwo, keine Ahnung.
Oder überhaupt irgendwo, ja.
Aber soll so sein.
Ja.
Ich dachte, der Vince kommt jetzt mit Jabal Sheard und sagt, wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Power von der Edge.
Ja, da bin ich tatsächlich überrascht, dass er noch nicht gesagt
hat. Ja, aber das ist wieder alles viel zu lang für den Podcast. Unsere Needs haben wir gesagt, da haben wir Safeties wirklich, also gerade in den aktuellen Free Agents sind doch Safeties so gut vertreten wie keine andere Positionsgruppe. Tony Jefferson ist, glaube ich, auch noch da, den unser Daniel immer mal genannt hat. Earl Thomas, haha, Clinton Dix, Eric Reed. Ja, siehst du, also
Rashad Jones, heute genannt.
Also gerade Safeties sind ja nun da. Also das ist so, wo ich denke, unser Need da ist deutlich. Die Safeties sind da, das ist wie wenn man in diesem Jahr, jetzt kommt es richtig gut, in diesem Jahr ein Draft kein Receiver gedraftet hätte, obwohl man welche benötigt für sein Top-QB. Liebe Packers-Fans, I'm sorry.
Und nicht, ja, nicht vergessen, wir haben ja noch Trade-Value in Form von Didi Westbrook, der jetzt quasi dieses Spiel das erste Mal gespielt hat, auch ein bisschen wenig. Können wir immer noch traden. Wir sind ja gut, ja, mit Wide Receivern abgedeckt.
Ja, ja.
Ich glaube aber tatsächlich, dass er jetzt auch wenig gespielt hat, spricht mittlerweile, glaube ich, mehr dafür, dass er gar kein Trade, dass er nicht zwingend Trade Value, nicht Value hat, sondern einfach auch nicht als Trade Value gesehen wird, weil man bindet ihn jetzt wieder ein. Die Berichte waren ja, das hattest du ja damals wunderbar rausgesucht, Daniel, dass er eben von seiner Verletzung aus noch inaktiv war. Jetzt wird er reingebracht, auch wenn dezent. Das spricht aus meiner Sicht eher dafür,
dass aber man die Zeit für den Trade ist ja auch noch in 2 Wochen. Also deswegen kann man ihn auch ranführen und trotzdem traden. Aber ich verstehe, was du meinst, lieber Vince, und sehe das eigentlich auch so. Ich denke, wir hätten den Platz auch, ihn zu traden, was andererseits eher ärgerlich wäre, weil ich ihn einem spielerisch sehr an unserer Offense mag und denke, dass das gerade so mit Gruden passt. So, wir sind mit unserem Team für heute bis auf unser Vince-Spezial.
Naja, wir hatten eigentlich doch noch, oder wolltet jetzt die Frage von Markus nächste Woche machen? Ich frage jetzt nochmal hier,
naja,
live im Podcast. Oder war das vorhin schon so angedeutet? Weil so richtig
ist halt schwierig. Wir haben es im Vorfeld besprochen, aber dann erwähne ich es einfach. Unser lieber Markus, einer der besten und einer der fleißigsten Fragensteller, hat geschrieben, wie wir die Aufteilung der Offensive Plays so sehen, also quasi wie ausgewogen wir das Playcalling machen, beziehungsweise auch in der Defense, wie es da aussieht, spielen wir zu viel Zone oder zu wenig, wie sieht es mit Man-to-Man aus und den ganzen Formationen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich zu wenige Stats gefunden habe, um hier wirklich fundiertes Wissen rauszugeben. Ich denke aber, dass was die Defense betrifft, sowieso egal ist, was wir spielen, weil wir beides nicht gehandelt bekommen. Ob wir jetzt da mehr Man spielen, mehr Press oder ist scheißegal, mehr Zone. Wir bringen alles nicht gebacken und offense-technisch hängt sehr viel vom Playcalling von Gruden ab. Ich habe es gesagt, prinzipiell Woche 1 und 2 hat mir gut gefallen, Woche 3 überhaupt nicht. Also denke, dass wir da schon auf einem guten Weg sind und defense-technisch werde ich dann im nächsten Podcast schon ein bisschen mehr nachliefern. Jo.
Ja, ich will da direkt mal einhaken, denn du hast mir meine Worte weggenommen, denn auch ich wollte sagen, dass es eigentlich fast egal ist, was wir mit unserem Defense Backfield spielen. Wie gesagt, Henderson hat jetzt ein schlechtes Spiel, an den ersten 2 Spiele war er ja ordentlich und beziehungsweise gut sogar, richtig gut. Und er wird da halt gefühlt hinten ein bisschen alleine gelassen. Ja, ich weiß, ich habe Josh Jones gefressen, aber im Vergleich zu Ronnie Harrison stinkt er mir halt einfach ab und den einen gibt man weg, weil man sagt, man hat Josh Jones und Josh Jones liefert weniger ab als Ronnie Harrison. Also das ist so meine Bauchschmerzen, die ich da mit ihm habe, gar nicht persönlich oder weil er irgendwie besonders viel schlechter spielt, aber er spielt halt einfach schlechter und mit den Aussagen gepaart passt das für mich halt einfach nicht und deswegen bin ich da einfach so ein bisschen auf Kriegsfuß mit ihm. Wie du so sagtest, kann ich eigentlich nur bestätigen und wiederholen, egal was wir spielen in der Defense. Offense Play Calling fand ich jetzt eben die ersten 2 Wochen nicht schlecht. In der letzten Woche gegen die Dolphins hat man einfach, Finde ich jetzt auch vom Playcalling her prinzipiell gerade die erste Halbzeit nicht grundsätzlich falsch gespielt, aber wenn halt auf einmal Receiver und sonst wer alles Bälle fallen lässt, die halt eigentlich schon gecatcht sind und wo auch gar keiner an ihm dran ist, dann schließt das halt mit einem Rückstand von 14-0, 17-0 oder was auch immer, schließt es halt schon in der ersten Halbzeit das Playbook halt massiv ein, aus meiner Sicht. Und das spricht eben dafür, dass Doug Marrone jetzt auch seine Taktik überdenkt, dass man, wenn man den tollen Kurs gewinnt, eventuell auch mal mit der Offense jetzt raufgeht, weil er eben merkt, dass das eben dauerhaft nicht zu verkraften ist, dass du, wenn du einmal mit dem ersten Drive und mit dem zweiten Drive keine Punkte hinzauberst, dass du 14-0 hinten liegst. Das heißt, du musst da aggressiver spielen und anders in das Spiel reingehen und
ja,
spricht da für mich ziemlich
zu viel. Ronnie Harrison, der jetzt bei den Browns ist, der hat ein Overall-Rating bei Pro Football Focus von 31. Und alles, was sich bei Pro Football Focus unter 40 bewegt, ist quasi, ja, schön, dass du da bist, du könntest auch ein Hütchen hinstellen. Also, Ronnie Harrison unter aller Sau, auch bei den Browns. Also, ich lasse mir jetzt sicher nicht sagen, dass der besser ist als Josh Jones, okay?
Ja, das jetzt diese Season im direkten Vergleich kann ich natürlich sagen. Ich kann aber Ronnie Harrison letzte Saison gefühlt.
Man kann nicht immer reden, was vor 2-3 Jahren war.
Gleichzeitig kannst du aber auch nicht sagen, dass Ronnie Harrison bei uns genauso schlecht funktioniert hätte wie bei den Browns. Das ist eine Situation, die du nicht vergleichen kannst. Aber Felix wollte was sagen.
Hat 31er Rating. Was soll ich da sagen? Der ist nicht gut heuer.
Ja, das ist ein guter Punkt, Daniel. Dieses Jahr ist Ronnie Harrison, auch wenn es einer unserer MyGuys war, lieber Vince, ich verstehe auch ein bisschen den Frust, dass er weg ist, aber da muss ich dem Daniel auch vollkommen recht geben. Ich glaube, so viel mehr hätte unsere Defense jetzt auch nicht gebracht. Also er wäre nicht der Mehrwert, der uns jetzt fehlt. Das sind andere Spieler, auf die wir da uns fokussieren sollten. Ich würde jetzt gerne nochmal zur Frage zurück von Markus. Er meinte jetzt natürlich das Playcalling auf beiden Seiten des Balls. Oder wie war das jetzt hier so? Sind wir gerade so hin und her geschwommen, weil es war mal was mit Man oder mit Zone, jetzt ist es Playcalling der Kern, des Pudels Kern der Frage.
Der Pudels Kern mal kurz. Der Frage ist, wie sieht's offense-technisch aus? Einfach, ist das Playcalling quasi ausgewogen genug mit Run-Pass? Und quasi die zweite Sache in der Frage war, einfach die Prozentaufteilung der Snaps vom Defensive Scheme, ist das ausgewogen? Spielen wir zu viel Man? Spielen wir zu viel in der Zone? Solche Fragen. Und da habe ich einfach noch keine adäquate Seite gefunden, die mir da Auskunft darüber gibt.
Ja, da schauen wir auf jeden Fall mal nach. Lieber Markus, du wirst es wahrscheinlich immer hören, das ist die beste Coaches-Antwort, die man auch als Coach geben kann. Wir spielen natürlich das, für was wir das Personal haben. Das gibt an sich eigentlich nicht so viel Man derzeit her. Wir haben das gerade im Vorlauf diskutiert vor unserem Podcast. Es ist natürlich auch immer schön, das so zu sehen. Wenn dir niemand sagt, was gespielt ist, weißt du immer noch nicht, ob es wirklich jetzt Man oder Zone war. Es gibt so viele Mischformen. Wir hatten es vor dem Podcast, habe ich eine Cover 3 gegen einen Ex-Receiver, der einzeln spielt, dann spielt mein tiefer Cornerback das eh wie eine Man. Also das ist so ein bisschen sehr auch schwer reinzuziehen, außer du ziehst dir die Spiele wirklich das Spiel quasi 5-mal am Tag rein und sitzt da mit Kuli und machst es langsam und alles. Wirklich schwer auch immer leicht zu sehen und auch leicht zu sagen, denn wie gesagt, wir spielen das, wo wir das Personal für haben. Wir haben einfach kein Bouillet und kein Ramsey mehr, die du da Pressman hinstellst und sagst, gut, der tricht den erstmal auf 5 Yards so von seiner Route runter, dann habe ich eine D-Line, die Pressure bringt und dann brauche ich eigentlich gar nichts anderes mehr callen, außer Pressman so ungefähr. Deswegen ist es schon relativ ausgewogener vielleicht auch als früher. Und in der Offense muss ich sagen, jetzt blenden wir mal das letzte Spiel aus. Da fand ich das Playcalling eigentlich schon sehr ausgewogen und teilweise ja auch kreativ. Wir waren ja schon Freunde, wie wir angefangen haben, Chenault einzusetzen. Sind noch uns ganz sicher, dass da noch mehr folgen wird. Das ist halt jetzt irgendwie so ein Schritt zurückgegangen im letzten Spiel. Das natürlich auch auf beiden Seiten des Balls. Also, joa, würde ich jetzt schon als Antwort auf diese Frage meinerseits so stehen lassen. Wir werden auf jeden Fall, lieber Daniel, uns dann einmal hinsetzen, um nochmal in die genauen Statistiken zu schauen. Denn was wir auch schon immer diskutieren, lieber Vince, natürlich, wir spielen irgendwie noch mehr 4-3. Das haben wir anders erwartet, dass da ein bisschen mehr 3-4 kommt. Mir fehlt einfach komplett die Kreativität, was so die Boxspieler angeht, da einfach mal ein paar Blitze und andere Stunts zu bringen und einfach mal ein bisschen was zu zeigen, weil, ja, bin ich wieder in unserem Saisonmotto.
Ich frag mich halt, woran es liegt, weil man muss ja fairerweise dazu sagen, dass im Normalfall keiner von uns oder auch von uns Zuhörern oder von den Jaguars-Fans da draußen am Bildschirm mehr Ahnung hat als ein Todd Walsh. Das heißt, Todd Walsh weiß im Normalfall mehr als wir. Das ist einfach auch sein Job, dafür wird er auch gut bezahlt. Die Frage ist so, warum lässt er keine Linebacker blitzen? Ist das Training so herausragend an der D-Line, dass wir Pressure generieren können? Wird das im Spiel nicht umgesetzt? Sind die Situationen, spielt einfach viel gegen uns oder sind die Receiver hinten so frei, dass einfach ein Fitzy nach Snap sofort zum Beispiel eben einen Ball anbringen konnte und du gar keinen Pressure generieren kannst? Die Frage ist eben jetzt, woran liegt es? Das ist auch ein Detail, wenn man jetzt fairerweise sagt, also wirklich genau analysieren will, ist das unglaublich komplex. De facto haben wir aber einfach keinen Pressure. Das ist statistisch bewiesen, das brauchst du auch nicht mal statistisch beweisen, das sieht eben jeder auch von uns und euch da draußen. Das heißt, da muss einfach was passieren. Und auch egal, ob das jetzt über einen Zone-Blitz oder einen Man-Blitz passiert, du musst einfach auch mal Präsenz zeigen aus meiner Sicht aus. Du kannst zwar mal so ein Spiel angehen, wenn du jetzt eben einen scrambling Quarterback hast, dass du den nicht konstant unter Pressure hältst, dass du eher Contain spielst, aber fairerweise muss man sagen, war Fitzy dafür nicht bekannt und er hat ja auch nur gegen uns so gut laufen können, weil einfach ziemlich viel schiefgelaufen ist. Von Linebackern bis D-Line, bis DBs hinten, alles, da hat vieles nicht gepasst. Und da sitzt dann halt auch ein Todd Walsh an der Seitenlinie und wird denken, was, das sind hochbezahlte Profis oder viele, zumindest gut bezahlte Rookies, die ihre Chance auch nutzen wollen. Was passiert da hinten eigentlich? Und
komplex, Felix. Eine gute Voraussetzung für viele Blitze ist natürlich ein gutes Defensive Backfield. Ne? Das muss man einfach schon so sagen. Gibt den Ball jetzt ungern dahin, aber ich meine, die Seahawks zeigen das doch auch schon sehr, sehr gut. Die haben eine mittelmäßige D-Line. Die machen sehr viel über Scheme, weil sie doch, die haben jetzt kein Patriots Backfield, aber die haben ein Backfield, wo man sich doch schon halbwegs drauf verlassen kann. Und da kann man eben auch kreativ werden, ne? Weil dann kann ich die Linebacker aus den Coverages rausnehmen und hab einfach meinen Druck und hab mein Backfield, die mir die Arbeit machen. Und ich glaube, das ist einfach so unsere wenig Pressure, unser sehr, ja, einseitiges Defense Play und was uns eben auch die Butter vom Brot in den Spielen nimmt, ist meiner Meinung nach einfach unserer Personaldecke geschuldet. Dass wir einfach die Leistungsträger nicht ganz in der Anzahl haben, beziehungsweise das Leistungslevel nicht bis auf die letzte Position in der Depth Chart da so weit ist. Das muss ja nicht mal die letzte sein, sondern geht dann ja eben gerade beim Cornerback schon auf Nummer 2, 3 los. Safety diskutieren wir jetzt seit Wochen über Nummer 1 und 2 sogar. Und Linebacker haben wir jetzt wieder eine Baustelle. Lieber Vince, gleich, auf jeden Fall gleich kannst du wieder. Ich finde einfach, es ist ein bisschen noch unserer Personaldecke geschuldet. Andererseits natürlich auch der Personaldecke in der D-Line, wo wir auch schon seit Wochen die Interior-Line ein bisschen immer ansprechen. Und vielleicht sogar noch einen dritten guten Edge-Rusher, der dann noch mit Pressure reinbringen könnt. Gerne sehen sollten, wollten, der uns einfach dann natürlich im Backfield wieder andere Plays ermöglicht, wenn da mehr Druck ist, ne? Ja, jetzt lieber Vince.
So. Dann mache ich jetzt mal kurz eine Prognose auf, die noch nicht unter Vince Special fällt, eben mit dem Ausblick und mit der Verletzung von Leon Jacobs. Könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen. Man hat Jernigan nochmal als weiteren klassischen 3-Technik 4-3-Spieler gecuttet. Ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, dass wir jetzt den Switch Richtung 3-4 auch angehen, denn das wurde ja auch trainiert. Josh Allen, Calavon Chaisson haben beide auch Snaps sozusagen stehend, also nicht mit den Händen im Boden absolviert. Und wenn jetzt, wo du ja auf diese riesen Lücke auf Strongside-Linebacker hast, ja klar, du spielst hauptsächlich in Nickel, weil eben der Offense-Personalsituation das geschuldet ist. Aber wenn du das jetzt in einer 4-3-Situation, wo du drei Linebacker da stehen haben musst, nicht mehr hinkriegst, musst du das anders lösen. Und dann sehe ich da Chancen. Ich sage nicht, dass das passiert, aber ich sehe Chancen, dass wir einen gewissen Switch machen könnten jetzt aufgrund der Verletzung von Leon Jacobs. Weil mir auch Cassius Marsh in diesen klassischen Linebacker-Situationen, wo er nicht sozusagen den Druck erzeugt hat, sondern wo er in Run- und in Pass-Situationen als klassischer Linebacker gefordert war in Coverage oder eben gegen den Lauf, für mich nicht gut aussah. Wenn du das jetzt entsprechend, wenn die das jetzt genauso analysieren, dass sie jetzt da eine riesen Baustelle haben, könnte ich mir einen Switch vorstellen, egal wie das dann aussehen würde. mit zum Beispiel Gotzes, Hamilton und Brian als drei Defense-Line-Spieler mit Chaisson und Allen dann abwechselnd in Coverage oder eben mit mehr Pressure an der Line. Alles denkbar und möglich, aber da kennt sich Felix noch besser
aus. Ja, nee, das ist ein Punkt, den wir auf jeden Fall diskutieren müssen. Ich sehe da auch eigentlich gerade Gotzes und Taven Bryan als End, unsere schon von dir genannten Josh Allen, Caleb und Chaisson da außen. Und dann haben wir unsere große Diskussion Nose in der 3-4. Ist das eine Diskussion? Ja, für
ist
mich
das noch eine Diskussion?
Langsam. Die Frage ist,
aus meiner Sicht
kann Hamilton schon wirklich die Butter da vom Brot nehmen von unserem Avery Jones und den in die Schranken verweisen? Oder ist es halt wirklich weiterhin 40-60?
Also starten kann er für mich jetzt absolut.
Aber
das heißt aber nicht, dass nicht rotiert wird.
Er startet
wird.
Bisher also in der Viererlein. Ne? Und jetzt haben wir nochmal den Change Dreierlein. Ist die Frage, verbessert seine Position im Vergleich zu Avery Jones? Macht sie schlechter? Oder ist dann nochmal die Free-Agent-Karte, die man da einfach spielen muss, was wir auch schon diskutiert haben. Ne? Also gibt ja immerhin noch einen Damon Harrison oder ähnliches, wenn man sagt,
Harrison ist aber jetzt doch aus dem Ruhestand sozusagen zurückgekehrt. Da hatte ich eine News gelesen, da wurde ich überrascht, dass er da noch aufgeführt wurde. Da gab es doch Berichte, dass er verpflichtet wurde. Siehst du,
ich verfolge meine eigenen möglichen Free Agents nicht mehr.
Aber wie gesagt, er steht hier auch noch bei Spot-Track und Trade Rumors steht da noch drauf. Das ist ein bisschen interessant. Ich glaube, Berichte gesehen, dass er bei den
Steelers. Naja, das wäre ja dann jetzt die Frage, anfängt. Mit Timmy Jernigan dort, er dort.
Aber natürlich haben
wir
noch
einen Mr. Darius. Ja, auch die Frage ist, kann er die 3-4-Rolle da übernehmen auf NFL-Niveau? Ne? Das ist so, ist auch ja mal was anderes zu sagen, hat im College 3-4 und 4-3 gespielt. Ja, das ist halt da.
Er hat ja die 3-4-Rolle auch bei den Bills
schon gespielt. Die
Bills haben ja auch schon in der 3-4 mal gespielt.
Mir ging es jetzt auch nochmal mit Blick Richtung Hamilton. Kann er die Rolle spielen? Werden unsere Coaches da am besten evaluieren können? Ich bin auf jeden Fall deiner Meinung, der Switch wäre jetzt langsam mal da, zumal so eine 3-4 einfach das viel mehr ermöglicht, was wir gerade fordern. Ne? Also ich kann mit 4 Linebackern blitzen, unterschiedliche Möglichkeiten an Blitzpackage spielen, hat einfach viel mehr Varianten für mich da als Coach da Pressure zu erzeugen, viel mehr Stunts. Das ist einfach eine flexiblere Defense im Vergleich zur recht starren 4-3 an der Stelle.
Also wenn du natürlich eine 4-3 optimal
besetzen kannst, da muss man halt leider noch in Indianapolis schauen.
Vorteile,
aber da funktioniert halt so eine klassische 4-3 aktuell mit die beste Defense und nicht nur, weil sie gegen die Jets jetzt letzte Woche gespielt haben.
Das hat auch bei uns in Jacksonville 2017 funktioniert. Wie gesagt, ich will es nur noch mal wiederholen, weil du jetzt gar nicht drauf eingegangen bist. Wie gesagt, ich würde es jetzt gar nicht wegen der starren Defense, also ausschließlich nur deswegen machen, sondern eben auf der Grund der Verletzung von Leon Jacobs.
Ausschlaggebende Punkt sollte aber nicht die Verletzung sein, weil da haben wir doch Cassius Marsh und klar, der macht das nicht so gut wie Jacobs, da bin ich bei dir, aber das ist, glaube ich, nicht der Grund, weil man hat die Tiefe schon im Kader an sich erstmal. Ich glaube, es sollte eher der Grund sein, der fehlende Pressure, den wir bisher bringen, und dieses doch sehr triste Defense-Spiel. Ja.
Also nur, dass du mich nicht falsch verstehst oder die Zuhörer mich nicht falsch verstehen. Ich bin ja bei, dass es eine Kombination ist. Ich finde nur, dass man definitiv beide Punkte berücksichtigen muss, weil mir Cassius Marsh deutlich weniger gefallen hat als Leon Jacobs und nicht nur ein bisschen, sondern deutlich weniger.
Das kommende Spiel, dann können wir, glaube ich, mehr drüber reden.
Ja, nur der Ausblick, der dauert und wir wollen ja Ausblick geben.
Einiges ergeben diese Woche schon alleine. Wir haben vorher gesprochen, eventuell seine wäre ein Kicker und um zack, brack haben wir einen Kicker. Also vielleicht noch ein bisschen abwarten, ist ein bisschen zu viel geht's ins Glaskugel schauen. Wie gesagt, ich sag so gerne, es wird sich weisen. Wir werden diese Woche sicherlich noch ein Signing sehen. Ich bin guter Dinge. Und zu Harrison kurz. Der ist, wie gesagt, wirklich bei den Seahawks im Gespräch, aber auch bei den Chicago Bears hat er anscheinend ein Meeting. Genau.
Das wäre natürlich für ihn aktuell die besseren Alternativen als Jacksonville.
Ja,
auf jeden Fall. Wenn man das als Jacksonville sagen muss, aber ich meine, in seinem Alter und seiner Situation sollte man doch da einfach sagen, hey, dann komme ich doch nochmal Richtung Ring. Also zumindest mit den Seahawks, ne? Mit den Bears sind wir gespannt. Aber das ist, wie du schon sagtest, schön Glaskugel. Und in die Glaskugel schauen wir ja immer zum Abschluss unseres Podcasts durch unser Vince-Special oder wie ich sagte schon, Miami-Vice-Special. Over and Under. Ich hoffe diesmal wieder wie letzte Woche als richtige Over and Under-Version und schmeiße den Ball wieder wunderbar Quicksland nach Berlin zu unserem Vince, der jetzt...
Egal ob Toss oder Quicksland, Berlin ist on fire und catcht die Dinge wie James Robinson safe und macht was draus. Deswegen fangen wir direkt mal an, nämlich nicht mit Over and Under, sondern ich will jetzt einfach mal, bevor wir zu Over and Under kommen, eure Ergebnisse wissen und schlüsseln dann auf, okay, über was wir das eventuell erreichen können.
Ich beginne einfach mit meinem Tipp gegen die Bengals.
Daniel.
Und ich teile das jetzt auch auf in optimistisch und so, wie ich denke, dass es ausgehen wird. Ich glaube, es wird ein 37-34 in optimistischer Sicht für uns, dass wir das Ding holen. Es wird auf jeden Fall ein Highscoring-Game. Und was ich aber schon glaube, dass passieren könnte, ist, dass wir einfach Probleme haben und in der Offense strugglen und Burrow uns in alle Einzelteile zerlegt, was ich natürlich nicht hoffe. Und da wird dann Burrow auch über 30 Punkte auflegen und wir irgendwo mit 21 Punkten vom Feld gehen. Aber ich bin eher bei Variante 1.
Gut, dann mache ich jetzt mal, weil ihr sich euch ja immer beschwert, dass ich so eine Themen aufmache und dann immer erst das Letzte was sage, schließe ich da direkt einmal an und ich mache nur eine Version, weil ja, man will sich ja mal festlegen. Und ich sage tatsächlich, das, was du erwartest oder was du hoffst, drehe ich jetzt einfach mal um. Ich glaube, dass wir das Spiel, das ist ein durchaus realistisches Ergebnis, ob nun viel, aber ich sage es mal ein bisschen anders. Ich glaube, wir verlieren das Ding gegen die Bengals 34-31. Eben aufgrund, wir haben zwar Matchup-Vorteile zwecks Running Back und haben prinzipiell mehr Möglichkeiten. Ich sehe unsere Defense, wenn sie sich jetzt nicht ändert, eventuell auf eine 3-4 geht oder egal, wie sie es erzeugen. Wie sie es erzeugen, ist mir im Endeffekt egal. Pressure generieren, Coverage, in der Coverage besser stehen. Glaube ich, kriegen die Bengals das insgesamt noch ein bisschen besser hin. Sehe, weil Defense wins Championship, leider gegen uns. Das erste Mal, glaube ich, dass ich das jetzt so in der Klarheit sage, dass wir verlieren könnten, werden, wie auch immer. Felix.
Ja, ich muss mein Mikro natürlich auch anstellen. Dann wird es auch was mit Felix. Ich sehe, dass ein 33-26 für die Bengals. 26, weil ich jetzt ein bisschen optimistischer für unsere Offense bin. Ansonsten sehe ich das eher gegen 20 gehen. Denke aber, dass was ja, Burrow sich auch schon noch seine Rookie-Plays da erlauben wird. Man hat die Möglichkeit, die Bengals auch immer mal mit Three and Out da runter zu schicken. Das haben die Teams bisher auf jeden Fall bewiesen. Gerade auch, wenn er mal Pressure bekommt oder eben die Routen, die Receiver gedeckt sind, ja, muss er halt selber gehen. Das macht er ab und an. Aber schauen wir mal. Deswegen wird schon, dass die Bengals das holen, 33, wie komme ich jetzt auf 26? Ich glaube, ich habe mir einfach mal hier einen Zettel genommen. Haut schon hin, passt ja schon mit Field Goals. Ja, 33-26.
Ja, ja, wie gesagt, kann ich eigentlich auch nur anschließen, wie hatte ich ja gesagt. Ich finde es ganz interessant, weil du sagst, wenn bei den Bengals mal die Receiver gedeckt sind in den Routen, da sehe ich halt bei uns die Bauchschmerzen, dass das schwierig werden kann. Ich könnte mir auch vorstellen, da kommen wir gleich noch zu. Nee, ich nehme jetzt nichts hier vor. Wir fangen mit der Offense an. Wo hatte ich denn hier stehen? Genau. Werden wir 299 Punkt Receiving Yards schaffen? Also over or under. Schafft Minshew over or under 299.5 Receiving Yards.
Over.
Auf seine Receiver zu verteilen,
Passing Yards zu verteilen, genau. Wir werden so um die 345 Yards aufs Board zaubern.
Ich wollte halt nämlich knapp drunter gehen, weil ich mir vorstellen kann, dass wir den Lauf nicht so schnell fallen lassen wie gegen die Dolphins. Deswegen sage ich under. Minshew hat ja jetzt in seinen letzten zwei Spielen immer mal eine Interception geworfen. Wird das jetzt weitergehen? Also Minshew, hat er 0,5 Interceptions, bedeutet eben, bleibt er bei 0 oder ist
leider
er
over. Leider over, denke ich, aber es werden oder nicht mehr als einer. Ich hoffe, er findet einfach zu so einem Titans-Spiel wieder zurück. Ne? Das waren 2 Interceptions, eine total sinnlos, eine nur halbwegs sinnlos, aber jetzt nicht sinnlos, dass wirklich er da was für konnte. Und deswegen glaube ich, wird er sich schon eine leisten, weil er auch noch ein bisschen zu lernen hat, aber viel mehr werden es nicht sein.
Ich bin da ganz genau okay. Mach du vorher.
Dann spring ich. Aber nee, dann
okay, du hast den Satz ich bin ganz genau beim Felix und sage auch eine Interception. Also over.
Ich sage under, denn das wird ihm ja auch angekreidet, dass die Interceptions jetzt wieder da waren. Auch wenn gerade im Titans-Spiel gerade die eine nicht zwingend auf seine Kappe geht. Oder eigentlich gar nicht. Dass er dann so eine Abstimmungsgeschichte war, die halt aufgrund der fehlenden. Aber egal, ich will jetzt nicht wieder ausführen. Ich sage keine, denn er wird da noch spezieller drauf achten, dass er da nicht jetzt ansatzweise so viele Interceptions wirft wie Touchdowns. Und deswegen sage ich, er bleibt Interception frei. So. James Robinson hatte ja im letzten Spiel so ein kleines Downgrade im Vergleich zum Spiel gegen die Titans, was die Rushing Yards betraf. Er war ja bei 46 Rushing Yards so ungefähr, 46, 48 umgehen im Dreh. Daher meine Frage, hat James Robinson 79,5 Rushing Yards over or under?
Okay. Er hatte 46 Rushing Yards und er hat an. Wieder over. Denn die Bengals Rushing Defense ist einfach, wie gesagt, unter aller Sau und deswegen over.
Ja, ich schließe mich dem Daniel an mit derselben Begründung. Das liegt vor allem an ihren Linebacker-Squad, meiner Meinung nach. Da können wir, glaube ich, gut drüber laufen. Wenn unsere O-Line da wieder ihren Rhythmus findet, wird das auch unser Schlüssel sein, da halbwegs mitzuhalten. So fressen wir nämlich auch ein bisschen die Zeit von der Uhr und zwingen Burrow dazu, riskanter zu spielen. Das klingt ja sogar fast, als hätte man doch eine Chance, so wenn ich jetzt gerade so ein Gameplan habe. Egal. Over. Ja, over natürlich.
Ja, ich gehe auch over, auch wenn ich nicht glaube, dass es dreistellig wird. Ich glaube einfach, anhand der Gründe, die ihr jetzt genannt habt, wird auch der Faktor sein, dass man eventuell den Run wieder, dass man daraus gelernt hat, den nicht so schnell fallen zu lassen hat, dass dann wieder insgesamt das Playbook wieder weiter öffnet. Und ich gehe ja eben von einem 34-31 auch wenn als Niederlage auf 31 Punkte zu erzeugen, muss halt auch erstmal passieren. Das bedeutet eben, das Playbook ist weiter geöffnet, es ist ausgeglichener und daher glaube ich auch, dass die Rushing Yards steigen werden. Wie gesagt, im Durchschnitt ist er insgesamt super. Hatte, glaube ich, selbst gegen die Titans waren es noch 3, nee, gegen die Titans irgendwo, eigentlich waren es doch immer über 4, glaube ich, aber so in dem Dreh, so dass immer alle 3 Rushes für ein First Down reichen. Das ist eine super Quote. Er zeigt sich da auch sehr variabel, Inside Tackles, Runs, Outside Runs, passt für mich einfach alles und sage daher over. So, wir hatten im letzten Spiel 4 Sacks kassiert, egal auf welche Arten und Weise und wer schuld ist und wer nicht. Jetzt spielen wir gegen, ich glaube, Geno Atkins ist ja auch noch da. Dann haben wir da noch jemanden namens Dunlap als Pass Rusher. Das heißt, wir spielen gegen eine gewisse Qualität auch im Pass Rush und allgemein im Druck der Defensive Line. Daher meine Frage, lässt die O-Line bzw. das gesamte Team 3,5 Sacks
ja.
Over or under zu?
Ich.
Und 3,5 Sacks, ja, ich weiß, es gibt auch halbe Sacks.
Ich fange an, davon die Bengals haben bislang in den 3 Spielen 5 Sacks gemeinsam und sie werden nicht anfangen, dass sie diesmal mehr haben, also under.
Dann mache ich weiter, weil Felix entweder das Mikro noch stumm geschaltet hat oder auch darauf wartet, dass ich was sage. Daher sag ich over. Es könnten 4 werden, die wir aber zu kompensieren wissen. Und aufgrund der Interception-Sache, dass Minshew jetzt eventuell eben weiterhin, wenn es mal in einer dritten und langen Situation oder dritten und sieben oder was auch immer oder dritten und fünf Situation halt nicht die Zwei-Yard-Route bedient, sondern immer mal den Mann an der First Down sucht, kann es immer mal sein, dass er zu lange wartet. Das ist halt noch eine Schwäche von ihm, die man ihm einfach zuschreiben kann, wenn man ehrlich ist, dass er den Ball noch oftmals zu lange hält. Und daher sage ich, es werden mehr als 3,5, aber es wird nicht, wird ist keine Atkins Katastrophe, also wir kassieren keine 7 oder sowas.
Ich habe gerade nochmal reingeschaut, ich glaube gar nicht, ne? Also ich glaube Dunlap, Lawson, Hubbard und Reader sind so die D-Line, aber selbst die haben, na gut, die Philly O-Line, nee, ich glaube, das ist andere. Wir kriegen das schon hin, die bei 3 zu halten, wie die Philly O-Line und ja, under. Ich mach's kurz, under.
Okay, dann habe ich jetzt zur Offense eigentlich nichts weiter, weil ich tatsächlich mich mit der Ober- und Under-Frage zwecks des Receiverspiels und meiner Motivation aufgrund der Drops auch ein bisschen schwer getan habe, würde ich jetzt eine Frage stellen, die nichts mit Ober- und Under zu tun hat, aber damit wir bei der Offense bleiben. Die Frage kann man auch als Over and Under formulieren. Werden wir ein 100, also ein 99.5 wir haben einen 99.5 Yards Receiver, der 99.5 Receiving Yards fängt.
Ich fange wieder an und over ich gehe Over. Muss ich auch einen Spieler dazu sagen oder reicht's, wenn ich Over sage?
Das würde ich dann in der nächsten, oder wir können es entweder direkt miteinander koppeln, sonst wäre es eine separate Frage.
Sag mal ganz frech, dass Chris Conley dieses Mal über 100 Yards fängt.
Oh, das war ja mein Tipp letzte Woche für die meisten Catches, ne? Ich sag mal so, die Targets hatte er die meisten. Wenn er die festhält, dann gehe ich da als Sieger raus. Deswegen ist der Tipp ziemlich gut, gerade auch gegen das Bengals Backfield, beziehungsweise eben auch die Linebacker da in Coverage. Deswegen denke ich, dass wir einen über 100 Yard Receiver haben. Es wird einfach mal Zeit, ja.
Ich würde es ja auch gerne sagen im Zuge des Optimismus, aber wir verlieren. Und wenn ich jetzt alles auf einmal positiv sage, kann es ja eigentlich nicht funktionieren, dass wir dann noch verlieren. Außer die Defense stellt wirklich nur noch Hütchen auf, wie Daniel es vorhin zu einem gewissen Spieler gesagt hatte, worauf ich jetzt nicht weiter eingehe.
Es war Ronnie Harris, nur noch zur
Aussage. Komm mir mal nach Berlin, mein Freundchen. du machst mich fertig. Ich sage Under, aber wobei ich glaube, wenn DJ Chark spielt, wird sich das im Bereich 80, 90 Yards jetzt auf jeden Fall mal wieder bewegen. Über 100 Yards würde mich dann positiv sehr überraschen. Aber ich weiß, dass ihr, aber, ich konnte einschätzen, wie ihr das seht, deswegen dich, ne? Kurz also, diese Frage stellen.
Greg Ward, oder wie ist der von den Eagles? Der hat 72 gegen die Bengals gemacht und der spielt derzeit mit Carsten Wentz, wie ich immer so schön sage. Ja, verstehe ich deinen Pessimismus überhaupt nicht. Das ist quasi ein strugglender QB und ein No-Name-Cashier von Walmart, der nicht bei Bill Belichick spielt.
Ja, man muss ja fairerweise dazu sagen, dass Carson Wentz aktuell, wenn er den Ball gesnappt bekommt, bräuchtest du eigentlich da gar keine 5 Leute mehr hinstellen, denn es ist ja so, als wenn gefühlt da auch niemand vor ihm steht. Also Carson Wentz darf man da auch in gewisser Art und Weise zumindest in Schutz nehmen, auch wenn er natürlich nicht alles erklären kann damit. Aber egal, wir sind beim Ausblick over or under. So, wir hatten mit Josh Allen, hat ja letzte Woche seinen ersten Sack, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm hatte, endlich gemacht. Unser Defense End Outside Linebacker. Wird er diese Zahl vom letzten Spiel gegen die Dolphins diese Woche verdoppeln? Also Josh Allen, anderthalb Sacks
over or under. Die Bengals hatten, glaube ich, schon 15 Sacks zugelassen, 13, 15 Sacks, sowas, also gehe ich over.
Ja, das muss jetzt endlich mal zünden. Over und 2 sind ja wohl machbar für den Kerl. Ich glaube, wir hatten das schon gegen Tennessee, wo er da den einen meiner Meinung nach verschenkt, weil er den Pass abblocken will und deshalb, der macht die 2.
Ich sag auch over. Es werden zwar keine 3-4, aber es werden 2 aus meiner Einschätzung nach oder aus meiner Hoffnung nach schon mal werden. Und von daher funktioniert das. So, damit wir jetzt auch schnell mal durchkommen, mache ich jetzt auch nur noch kurz. Over and under werden wir anderthalb Interceptions under fangen, over or under.
Ich Wer? Wer? Ander auf jeden Fall, ja. Hättest du jetzt 0,5 gefragt, dann hätte ich ja wirklich mal überlegen müssen. Aber 1,5 Ander.
Ich sag over und ich nenne dir auch gleich zwei Namen.
Ich würde sagen, jetzt kommst du mit Josh Henderson Jones, hättest du mich wirklich Jack überrascht. Aber deine schwarzen Schafe. Deine schwarzen Schafe.
Nein, so weit gehe ich nicht. Genau. Werden wir 99,5 Rushing Yards gegen die Bengals zulassen als Defense?
Nein.
99,5 over Nein. or under?
Also under.
Ich schließe mich wieder mal dem Felix an. Okay, auch under.
Ich sag over, denn auch letzte Season war Joe Mixon bis dato nicht heiß. Dann hat er gegen uns gespielt und zack, war da. Ich sag over, auch wenn er uns nicht in großen Boden okay rennt. Also jetzt aber nicht 150 Yards sonst was irgendwie Devon erzielt, Hände. Aber Booyaka. Die 100 packt er. Ja, letztes Jahr hatten wir mal Calais Campbell als besten Mann-Defender. Majestätsbeleidigung.
Einfach die
live im Teal Talk Majestätsbeleidigung.
Ja, ich glaube.
Ja, weil ich wenig optimistisch zur Defense bin und ich mache das nur noch als eine Frage, die aber mit Ober und anderen nichts zu tun Miles hat. Check. Wer hat die meisten Tackles?
Das ist, glaube ich, mein Tipp jede Woche oder bin ich letzte Woche mit Scobert gegangen, aber na, das ist.
Wir sind mit Scobert, aber diesmal glaube ich Check auch. Ja.
Du bist
ja,
letzte Woche mit Scobert gegangen. So, und ich drehe jetzt meine Spieß um. Joe Scobert muss kommen, er hat das Potenzial.
Das ist ja immer so langweilig, Booyah, wenn man das
jetzt
selbst.
Ist er da. Nein, ich hatte mir tatsächlich, bevor ich die Frage aufgeschrieben hatte, hatte ich mir das überlegt und ich hoffe einfach, nicht, dass Miles Jack jetzt irgendwie gar keine Tackles mehr hat, aber Joe Scobert wird aktiv sein. Vielleicht eben aufgrund dessen, was ich sage, wir lassen 34 Punkte zu, Joe Mixon wird über 100 Yards haben, sicherlich wenig Tackles for Loss entsprechend, aber Tackles wird er dann machen und wenn die halt 20 Yards
aktiv sind
und er dann noch irgendwann hinterher rennt, weil
Thomas
die
Dunlap hatte letzte nicht. Woche die meisten Tackles bei den Bengals, ne? Also es geht auch, dass das ein D-Liner macht, wir nehmen halt immer Linebacker bei unserer Line. So.
Kann das mal bitte jemand Kevin Bryant sagen, halt dass man auch als Defense Tackle Tackles Jahr machen
so,
darf?
So, wir sind knapp bei wir sind under and
durch,
over für
Sinne
heute mit euch, liebe Zuhörer. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören, dabei sein. Heute gab's heiße News von unserem News-Bitch Daniel Tanner. Es gab schönes Wetter von unserem Vince. Viel, viel Diskussionsbedarf. Am Anfang eine müde Stimmung, aber jetzt haben wir uns darin eine schöne Stimmung geredet, um hier auszuschalten. Das war's von mir. Ich gebe den Ball mit einem wunderbaren Ciao, Ciao direkt nach Österreich und los geht's.
Du hast vergessen, danke fürs Durchhalten. Wir haben wieder mal eine ordentliche Folge da.
Ja, und danke für die Fragen.
Ja, danke für die Fragen. Ich werde auch kommende Woche wieder was reinstellen, also wirklich wieder dabei sein. Die Frage von Markus werden wir schauen, dass wir besser beantworten. Nächste Woche dann. Okay, also. Ich freue mich, wieder schön mitdiskutieren am Wochenende gegen die Bengals. Wenn im Vorfeld Fragen auftauchen, einfach raus damit. Ich bedanke mich fürs Durchhalten. Es war wirklich eine bombenlange Folge. Und schupf den Ball nach Berlin zum Vince. Also von mir, tschü tschü.
So, auch von mir danke an euch, an die Zuhörer. Ich mache es heute mal kurz, halt, weil ich halte mich ja heute sowieso relativ kurz. Warte mal. Und wünsche allen einen schönen Abend, einen guten Morgen, wann auch immer ihr es hört. Ciao, ciao aus Berlin und Duval.